Ja, wir gehen weiter und heute werden wir wahrscheinlich so den letzten Abend machen. Nächstes Jahr mal sehen wieder, aber so vor Weihnachten werde ich jetzt so viel wie möglich hier reinpacken und dann werden wir erstmal, wir gehen weiter jetzt mit der schlechten Nachricht. Also wir haben voriges Mal gesagt, bevor die gute Nachricht richtig zu verstehen ist, muss der Mensch die schlechte Nachricht nachvollziehen und verstehen, warum es eine gute Nachricht überhaupt gibt und was die enthält. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr so jetzt weihnachtlich durch die Straßen gehen, so viele Leute. Ich bin in Detmold einmal so vor kurzem so freitagsabends so durchgegangen. Ich habe noch nie so viele Menschen in Detmold gesehen. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Hier ist wahrscheinlich ganz Detmold und die ganze Umgebung auf die Straße gezogen. Aber dann kommt man auf solche Gedanken, was brauchen diese Menschen? Wie kann man, vielleicht gibt es hier auch Menschen, die Gott suchen in dieser ganzen Menge. Besonders jetzt über Weihnachten, vielleicht sind sie ansprechbar. Die ganze Welt feiert Weihnachten, oder fast die ganze Welt, würde ich sagen. Aber das hat angefangen sehr klein, ja, in einer Krippe im Stall. Das ist immer die Handschrift Gottes. Der fängt immer wie ein Senfkorn, das Himmelreich fängt immer wie ein Senfkorn an und dann wird es größer und immer größer. Ihr Menschenwerk fängt immer groß an und endet immer klein. Gott fängt immer ganz klein an und endet immer groß, also in der Herrlichkeit jedenfalls. Ja. Ehe Jesus auf diese Erde kam, das wird ja jetzt wieder ganz neu uns jede Weihnachten bewusst und wir reden und predigen und hören darüber. Aber bevor das Ereignis kam, bevor Jesus als Mensch, Gott als Mensch auf diese Erde kommen konnte, mussten Bedingungen erfüllt werden, von denen auch die Propheten gesprochen haben. Und wir wollen heute über eine Person stehen bleiben, die eigentlich die zentrale Person des Alten Testamentes ist, würde ich sagen, so nach meiner Schätzung. Es gibt natürlich viele zentrale Personen, so wichtige Personen. Wir werden bei Abraham kurz stehen bleiben. Wir haben voriges Mal, wer weiß danach, wo wir stehen geblieben sind?
Noah,
Sintflut, ja. Und wir haben nur gesagt, dass wir gehen ja ganz kurz durch die Geschichte, so wie Gott sie geschildert hat in der Bibel. Und das ist die einzig wahre Menschengeschichte, auf die man bauen kann oder die glaubwürdig ist, weil sie von Gott durch Gott gegeben ist. Gott, der das alles geschaffen hat. Und er sieht die Menschengeschichte von ganz anderem Winkel als die Menschen. Zum Beispiel auf die Personen und auf die Ereignisse in der Menschengeschichte, auf die Gott viel Licht gibt, auf das achtet die Welt gar nicht. Ich weiß auch, hier in der Schule, ich weiß nicht, ein bisschen 13. Klasse, ob ihr mal über Abraham was gelernt habt oder über Mose. Doch?
In der Grundschule haben wir die Geschichten alle erzählt.
Ja, gekriegt. Ja, das war die Religionsstunde oder so.
Ja.
Ja. Aber ich meine auch von der Geschichte her, von dem Fach Geschichte. Ja, weil die Welt auf ganz andere Personen und Ereignisse Wert legt und beleuchtet als Gott. Deswegen kreuzt sich kaum die Geschichte, die wir in der Schule lernen, und die Geschichte, die Gott uns offenbart in der Bibel, die Menschengeschichte. Aber das ist ja das, dass wir vom Maßstab entfernt sind, durch die Gottlosigkeit, die wir schon geerbt haben in Adam. Und deswegen, irgendwann ist der Mensch, hat der Mensch Gott begegnet, ist er zum Glauben gekommen. Aber sein Verstand, erstmal ist das gottlos, ist der Mensch gottlos geboren. Und zweitens ist er gottlos geprägt. Und deswegen fällt es uns so unwahrscheinlich schwer, dem Maßstab Gottes zu beugen. Unser Verstand, der Mensch ist, eigentlich jeder Mensch ist stolz. Und ihm fällt es sehr schwer, sich unterordnen dem Maßstab, wenn das nicht in sein Gehirn, in seinem Denken reinpasst. Und deswegen ist das für das Wort vom Kreuz oder das Wort Gottes für die Griechen ein Irrtum oder ein Wahnsinn oder ein Blödsinn, so gesagt, und für die Juden ein Ärgernis, sagt Paulus. Ja, das steht ja wie. Aber für die gerettet werden, die Heiden und die Juden, ist das die Kraft Gottes. Also für die, der glauben. Ja, es gibt viele Gläubige, aber wenig Glaubende. Und deswegen haben wir gesehen, die Geschichte vom Paradies. Ich erzähle noch nur kurz, dass wir den Zusammenhang oder die Verbindung schaffen vom vorigen Mal. Gott hat die rote Linie immer beleuchtet. Adam, Abel wurde getötet. Seth, durch Seth kam weiter, das ist der Samen der Frau. Das liefert die erste Verheißung, 1. Mose 3,15, der die Schlange den Kopf zertreten wird. Das ist der Samen der Frau, der Messias, der Erretter. Und der wird nicht erstmal als Messias genannt, erstmal wird er genannt als Same. Und wir werden immer wieder sehen, dass dieses Wort Same sich immer wieder wiederholt. Zum Beispiel als Abel getötet wurde, dann sagte Eva, die hatten viele Kinder, steht nicht geschrieben, wie viele Adam und Eva Kinder hatten, die hatten viele Kinder, steht geschrieben, Töchter und Söhne. Aber sie sagt einen interessanten Satz, Gott hat mir einen anderen Samen gegeben, anstatt Abel seinen. Also in Abel hat Gott mir einen anderen Samen gegeben. Und das ist nicht ein einfaches Kind. Dieses Kind, das bedeutet, vielleicht war das ihr nicht mal bewusst, aber das bedeutet, dass der Messias, also dieser, der den Kopf zertreten wird, der Schlange, der wird durch Seth kommen. Und von Seth kommt Noah. Und von Noah kommen drei Söhne. Sem und Japhet. Sem und Japhet. Ja? Und die Verheißung geht weiter auf Sem. Wir haben gesagt, der Satan, der verfolgt immer diese Feindschaft zwischen den Samen der Frau und den Samen der Schlange. Diese Feindschaft hat im Garten Eden angefangen. Also als hier rausgeschmissen wurde, dann ging es mit Abel weiter. Und so wurde dieser Samen immer verfolgt. Bis heute, und das wird auch so bleiben, bis das Ende der Welt wird sein. Antisemitismus, das bedeutet Verfolgung des Samens aus dem Stamme Sem. Semitismus. Und wir sehen, dass dieser Kampf, das ist ein geistlicher Kampf, wird aber in der physischen Welt oder in dieser Welt ausgetragen. Und Gott hat Interesse, nicht einfach große Ereignisse der Weltgeschichte zu erleuchten, sondern die wichtigsten Ereignisse in der Heilsgeschichte. Er beleuchtet die Heilsgeschichte, weil das ist die einzig wahre und interessante, wichtige Geschichte für die Menschheit. Deswegen steht auch in der Offenbarung, selig ist der Mensch, selig ist der die Worte dieser Offenbarung, dieser Weissagung liest. Allein die zu lesen, ist schon Seligkeit. Weil wir sind bei der Quelle dann. Bei der Quelle der Wahrheit. Und alles muss sich an diesem anlehnen. Alles Wissen der Menschheit, alles, was die Menschheit kennt und erfährt, das muss sich an dem Maßstab anlehnen. Sonst ist es verwerflich und wird vergehen. Es lohnt sich nicht zu investieren, unser Leben, unsere Kraft, in das, was von hier abweicht. Weil alles wird nach diesem Maßstab gemessen. Die ganzen menschlichen Humanismus und Denken und alles wird letztendlich sich beugen müssen unter der Wahrheit. Und wir sind besser dran als viele andere, weil wir die Wahrheit jetzt schon kennen. Wir können jetzt schon diese Wahrheit im Glauben annehmen. Gott hat ganz andere Maßstäbe, wie gesagt schon, und ganz andere Interesse an Menschen, wie zum Beispiel die Menschen hier auf Erden. Zum Beispiel über Abraham wird ein sehr relativ großer Teil der Bibel, des Alten Testaments, das erste Buch Mose, wird berichtet über Abraham. Viele Kapitel, vom 12. angefangen oder vom Ende 11. Kapitel. Und wenn Gott so viel Acht und Raum in seinem Wort diesem Mann gibt, dann müssen wir auch auf diesen Mann oder auf die Bedeutung von dieser Person auch uns Zeit nehmen oder auch unter die Lupe das Dollar zu nehmen. Weil Gott hat einen Schwerpunkt gelegt. Er hat immer auf diesen Mensch, er hat immer den Samen bewahrt, um sein Werk auf Erden weiterzuführen und den Heilsplan zu Ende zu bringen. Und er hat immer gewacht über den Samen der Frau, dass es nicht vernichtet wird vom Teufel, von dem Samen der Schlange. Und bei Noah war das schon sehr kritisch. Es waren nur 8 Personen geblieben. In der ganzen Weltbevölkerung damals, man schätzt 3 Millionen oder so, damals, aber das ist natürlich nur relativ, vor Noah, vor der Sintflut. Und 8 Personen in der ganzen Welt geblieben. Und Gott musste eingreifen, damit dieser Same sich nicht vermischt und überhaupt ausgelöscht wird. Weil der Satan hat sehr verschiedene Methoden angewendet, um diesen Samen auszulöschen oder ihn ja zu vernichten. Als ich werde dann mit der Sintflut jetzt, wir haben das voriges Mal angesprochen, werde jetzt das nicht erwähnen, nach der Sintflut ging, also das lief ganz schnell weiter, die Nachkommen Noahs sind ganz schnell wieder von Gott abgefallen. Warum geht das so? Warum ist das so? Noah glaubte ja mit seiner ganzen Familie. Aber weil Noah auch und seine Kinder und seine Frau, weil diese Menschen, die übrig blieben, die auch Adams Kinder waren, also in ihrer Grundlage, in ihrem Identität, in ihrem Sein, waren die auch genauso wie alle anderen, die ertrunken waren. Die waren nicht besser. Nur die waren auf dem besseren Weg. Versteht ihr? Gott hat Noah genauso gesehen wie alle anderen Menschen, die auch von Adam stammen. Aber Noah hat geglaubt, durch den Glauben. Durch den Glauben war er gerettet, nicht weil er besser war. Und weil das so ist, waren seine Nachkommen automatisch auch Sünder und Adams Nachkommen. Und der Vater kann nicht seinen Glauben den nächsten Geschlecht weitergeben durch seine Gene. Er kann Sünde weitergeben und Adams Natur weitergeben. Der Mensch gibt seinem Nachkommen die sündhafte Natur weiter, aber er kann keinen Glauben weitergeben. Er kann ihm nur lernen. Und deswegen muss, wenn ich zum Beispiel gläubige Eltern habe, die wirklich an Jesus glauben, bin ich nicht automatisch auch ein Gläubiger. Ich muss meine persönliche Entscheidung treffen, sonst gehe ich verloren, wenn ich auch beide Eltern gläubig hatte. Ja? Weil meine Identität mit Adam durch meine physischen Eltern ist fest. Ja? Und so war das doch mit den Nachkommen Noahs. Ganz schnell sind sie alle wieder, die ganze Menschheit, von Gott abgewichen und haben sich dann den Turm gebaut. Wir kennen die Geschichte von der Sprachenverwirrung. Ich werde nur eins kurz betonen, dass hier ist der Ursprung und die Quelle von den ganzen Heidentum, von den ganzen Völkern. Wenn wir die Geschichte oder die Kulturen der Völker betrachten, Missionare erzählen, die kommen alle, sei es Afrika, Asien oder Europa oder überall, die kommen alle mit ihren Wurzeln nach Babylon. Keine Kultur ist hat Gottes Wurzeln. Keine Kultur, jede Kultur ist heidnisch. Und wenn das Evangelium kommt, das verändert jede Kultur. Völker, die geprägt schon sind mit Evangelium, die schon lange diese Botschaft kennen, kann man vielleicht christlich nennen, aber das ist immer noch ein vermischt aus sich selbst sind die Völker. Gibt es keine Völker, die christlich sind oder die eine göttliche Erkenntnis haben. Alle Wurzeln von allen Völkern, die sind in Babylon. Und deswegen gibt es keine Völker, die irgendwo eine bessere oder schlechtere Kultur haben, sondern jedes Volk muss von diesem Weg, oder jeder Mensch auch von seinen heidnischen, gottlosen Wurzeln in Adam und auch durch Noah dann in Babylon wegkommen, also sich lösen, um zu Gott zu kommen, muss er sich von seiner Identität in Adam lösen. Ja, wir werden das dann später sehen, wie Gott sich das gedacht hat. Aber was ich betonen wollte, dass in Babylon sind die Wurzeln, und wenn wir den Heiden das Evangelium bringen, ich habe das schon voriges Mal, denke ich, erwähnt, dann verstehen sie plötzlich, dass die Botschaft, wenn du von Anfang an ihnen die Botschaft, das Evangelium, die Botschaft der Erlösung bringst, von Adam angefangen, meistens sagen die den Leuten, du bringst uns eine neue Religion, einen neuen Glauben. Wir haben unseren alten Glauben, wir haben unseren Glauben der Väter und wir brauchen keinen anderen. Aber plötzlich nach Babylon wird ihnen bewusst, hey, unsere Väter, also unser Glaube, das ist ein neuer Glaube. Was er erzählt, das ist der Glaube von Anfang an. Aber unsere Väter haben in Babylon ihre Wurzeln, ihre heidnische Religion stammen von da. Die haben sich natürlich verschieden entwickelt. Aber so sind Nationen entstanden, wo die sprachlich dann miteinander kommunizierten und so auseinandergezogen sind und sich auch vermischten, mit anderen kaum vermischt haben, sind auch genetisch die Nationen haben sich entwickelt. So die Schlitzauge, vielleicht gibt es verschiedene Gesichtszüge und so, was Nationen vielleicht unterscheidet. Und farbig, heute dunkler und hellere und gelbere und so. Aber die Wurzeln liegen alle bei Noah und bei Adam. Aber nach diesem Ereignis, wo die Sprachen verwirrt wurden, haben die sich sprachlich, dann kamen natürlich auch Dialekte wahrscheinlich, die haben sich da entwickelt von den Hauptsprachen. Man sagt, steht hier geschrieben, wie viele Sprachen Gott da geschaffen hat oder gegeben hat. Aber so sind dann auch diese Völker entstanden. Die haben auch ihre geografische Grenzen dann irgendwann erreicht, also irgendwann sind die auch sesshaft geworden, jeder auf seinem Ort und dann immer weitergezogen. Aber Gott schaute weiter, wie er seinen Plan jetzt weiter verwirklichen kann. Auch wenn sie alle abgefahren waren, auch wenn sie die Türme von Babel gebaut haben, ist bei Gott noch nichts aus der Hand gerutscht. Und der Satan und kein Mensch und kein Satan, kein Engel, keiner kann Gottes Plan verändern. Wenn Gott was vorhat, führt er das auch hundertprozentig durch und keine Kreatur kann das verhindern. Und wir sehen hier, dass Gott wieder Ausschau hält nach einem Mensch, nach einem glaubenden Mensch. Der Vater war Heide. Die Bibel sagt, dass Abrahams Vater war ein Götzendiener. Aber irgendwie, höchstwahrscheinlich gab es Überlieferungen, ich weiß nicht, ob Abraham noch mit Noah zusammen gelebt hat in seiner Zeit, die lebten ja auch schon nicht so lange dann nach dem Sintflut, aber es gab diese Linie der Glaubenden, die immer weiter ging durch Sem. Und jetzt sehen wir eine Person, Abraham, den Gott sieht, einen Mensch in der ganzen Bevölkerung damals suchte Gott wieder einen Mensch. Und er sieht einen Mensch, der ihm völlig vertraut. Gott braucht heute genauso wie damals nicht Organisationen, nicht Projekte. Er braucht Menschen. Er braucht einen Mensch. Und wir bleiben jetzt hier beim 12. Kapitel stehen. Vielleicht lesen wir kurz diesen Abschnitt. Vier Verse, 12. 1. Mose 12, die ersten vier Verse. Vielleicht liest jemand.
Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog.
Gott wiederholt hier Verheißungen. In deinem Samen, wir werden weiter nach irgendwann, die gibt es auch diese Versen, aber in dir werden gesegnet werden alle Völker. Gott wiederholt das, was er im Garten Eden gesagt hat. Er geht weiter mit seinem Plan und wir werden nicht die ganze Geschichte betrachten. Das ist eine wir haben nicht so viel Zeit heute haben. Nur wir sehen, dass Abraham glaubte in Gott und zog in dieses Land. Gott musste ihn rausholen aus seiner Umgebung. Gott musste ihn losmachen von allem, was rund um ihn war. Er musste ihn, so gesagt, heilig machen. Was bedeutet heilig? Abgesondert. Er musste ihn absondern, um ihn zu gebrauchen. So tut Gott das immer, auch bis heute. Er muss einen Mensch absondern für sich, um ihn zu gebrauchen. Und absondern bedeutet, Abraham hat das wahrscheinlich nicht kapiert, warum kann Gott mich nicht gebrauchen, hier in meiner Stadt, hier in meiner Verwandtschaft, hier mit meiner ganzen Umgebung. Er musste ihn loslösen, damit er die ganze Aufmerksamkeit bekommt, dass Gott mit Abraham, dass Gott die ganze Aufmerksamkeit bekommt und Abraham frei wird von allem, was ihn vielleicht bindet oder was ihn irgendwo abhängig macht. Er musste nur allein von Gott abhängig sein. Und Gott sondert erstmal das Gefäß ab und dann, um das dann später zu gebrauchen. Das war sein Plan. Und Abraham wusste nicht, wie das wird geschehen. Er hat einfach Vertrauen auf Gott. Er kannte die Stimme Gottes und vertraute ihm. Er hat damals keine Bibel gehabt, kein schriftliches Wort, aber er kannte Gott und glaubte ihm, vertraute ihm. Glauben heißt auch Vertrauen. Weil das ist auch in unserem Leben so immer. Wenn wir sagen, wir glauben, dann wird das Gott auch testen, dass, ob das, der Glaube auch Vertrauen ist. Wenn ich sage, ich glaube, dass diese Brücke einen Mensch halten wird, wenn das über einen Fluss oder über einen Abgrund eine Brücke ist, ich glaube, dass diese Brücke einen Mensch aushalten wird. Dann wird die nächste Frage sein, wenn du das glaubst, dann vertrau mal, dann geh mal über diese Brücke. Vertrau dich dann dieser Brücke an, wenn du glaubst. Bei Gottes Glaube immer Vertrauen. Nicht einfach Wissen oder Kopfglauben, sondern Vertrauen. Und das ist sehr praktisch. Für Abraham wurde das gleich praktisch. Er musste Hof und Haus und alles verlassen und musste ihm das, vor allem die Menschen wahrscheinlich haben ihn für verrückt gehalten, weil er selber nicht wusste, wohin er zieht. Er packt nicht allein, er packt seine Frau und seine ganze Hab und Gut und er weiß nicht mal, wo er hinzieht. Es war nicht sehr logisch für ihn. Aber dann konnte Gott weiter mit ihm Geschichte schreiben. Wir werden jetzt nicht darauf stehen bleiben, wie Gott dann sein Weg war, wie Gott ihm dann den Sohn gegeben hat, den Isaak und was alles er erlebt hat. Ich will nur auf ein Ereignis stehen bleiben, weil wir werden weitergehen. Aber ein sehr wichtiges Ereignis, das ist im 15. Kapitel, wo Gott mit Abraham einen Bund schließt. Lass uns den 15. Kapitel lesen. Vom 6. Vers, 15 vom 6. bis 10. Vom 6. bis 10.
Abraham glaubte dem Herrn und es rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, auf dass ich dir das Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, mein Gott, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht.
Gott sprach, hat Abraham viele Verheißungen gegeben, aber er sah das noch alles nicht. Er musste das im Glauben einfach annehmen, vertrauen, dass es kommt, aber er sah das noch nicht. Und hier hat er wieder Gott gefragt und Gott hat ihm geantwortet. Und er hat ihm neu vertraut und das wurde ihm für Gerechtigkeit. Der Glaube wurde ihm angerechnet, dass er gerecht ist vor Gott. Durch den Glauben. Durch sein Vertrauen hat Gott ihm die Gerechtigkeit zugesprochen. Und dann hat er noch eine Frage gestellt über das Land. 8. Vers. Wie soll ich das erkennen, dass das Land, dass du mir das Land gibst? Und Gott hat jetzt ein Zeichen gesetzt, was früher sehr bekannt war, wenn Leute einen Bund schließen. Als Gott jetzt zu Abraham spricht, bring mir diese Tiere und zerteile sie, dann hat Abraham gleich kapiert, jetzt will Gott mit mir durch einen Bund sprechen. Das sind ja Zeichen des Bundes. Ich erzähle mal kurz die Geschichte, vielleicht habt ihr das mal gelesen oder gehört, aber ich erzähle das euch mal kurz, wie früher ein Bund geschlossen wurde. Überhaupt, Bund, das war früher ganz anders als heute. Heute wird der Bund nicht sehr, also ein Bund, Menschen haben kaum Verständnis über einen Bund. Sogar Ehebund wird so relativiert und wird so abgeschrieben, also der hält nicht lange. Überhaupt über den Bund haben die Leute das Verständnis verloren. Die meisten wahrscheinlich. Aber im Osten, in Asien oder im Osten, da gibt es noch bis heute diese Rituelle, wo Menschen in einen Bund treten und für ihn ist dieser Bund so heilig, dass die ihr Leben dafür geben. Und ich erkläre kurz, wie das damals war unter den Völkern, auch die geschichtliche, die von früher, die Überlieferungen, die erzählen das, dass so wurde auch da im Orient und da, wo Abraham war, in der Gegend, so wurden Bunde geschlossen. Weil Abraham hat ja auch mit Abimelech damals einen Bund geschlossen, zum Beispiel David mit Jonathan haben einen Bund geschlossen. Wie geschah das? Die haben dann die Opfer, die Tiere geschlachtet. Erstmal haben sie Tiere geschlachtet und haben sie die zerteilt. Also zerschnitten und haben sie die von beiden Seiten so gelegt, so auseinander, so auf die Hälfte geschnitten, nachdem sie sie geschlachtet haben und zerlegt, so auf die Hälfte. Und dann waren hier einige Tiere, ja, das waren ein Widder oder eine Kuh, eine Ziege. Und die wurden dann geschlachtet, auseinandergelegt so. Und die da in Bund eintreten, die gehen dann in die Mitte. Ich zeige das mal hier so. Nehmen wir das, diese zwei, die schließen den Bund. Und hier haben sie die Tiere liegen. Ich habe nur zwei Hälften hier. Die gehen in die Mitte, das ist das Gesicht. Das ist das Gesicht. Und sie stellen sich so Schulter an Schulter in dieser Mitte von diesen Widdern oder von diesen Tieren, die auseinander geschnitten sind. Und dann schwören sie. Und dann sagen sie, ich trete jetzt und nenne den Namen mit dem im Bund. Und schwöre Treue für diesen Bund. Jedenfalls, die sagen dann bestimmte Worte noch. Beide. Und dann gehen die beide durch diese Tiere so durch, hier. Und dann machen sie eine Acht. Eine Acht. Und dann treffen sich wieder in der Mitte mit Gesicht hier. So ein Gesicht schon. Ja. Die Acht bedeutet Ewigkeit. Unendlich. Und wenn sie sich mit dem Gesicht getroffen haben, dann machen sie sich einen Riss, mit so einem Schnitt in die Haut, so, in die Hand. Und dann geben sie sich so die Hand, dass das Blut sich vermischt. Ja? Das ist ein Blutbund. Und dann schwören sie wieder die Treue. Und dann sagen sie, wenn ich diesen Bund breche, dann soll ich so zerhackt werden wie diese zwei Teile, wie diese Tiere hier. Und wenn sie das vor Zeugen machen, ist es meistens vor Zeugen. Meistens ist die Mutter dabei. Und bei einigen Völkern ist es so, dass sie dann sagen, wenn ich diesen Bund breche, dann soll meine Mutter mich töten. Also ganz, ganz extrem Worte, so harte Worte werden gesprochen. Und dann ziehen sie sich aus, den Kittel, ich meine von die außen, die Kleider von den Kittel ziehen sich aus und wechseln den Mantel. Ja, wechseln den Mantel, er gibt dem und er nimmt von ihm den Mantel. Dann wechseln sie sich die Gürtels, aber der Gürtel ist nicht nur ein Gürtel, sondern hier sind die ganzen Waffen. Ja? Die Waffen, er gibt seine Waffen mit dem Gürtel ihm und er gibt seine Waffen mit dem Gürtel ihm. Und dann wechseln sie mit Schildern, mit diesem Bogen und mit einem Gewehr. Und dann setzen sie sich hin und essen zusammen. Und dieses Mal ist das ein Zeichen, dass sie jetzt im Bunde sind und diese ganze Ritual ist sehr wichtig für sie, weil jetzt bedeutet das, was du hast, das gehört mir und was ich habe, gehört dir. Ich bin du und du bist ich. In dem Sinne, dass alles mein Leben, ich sterbe für dich, wenn du in Lebensgefahr bist, gebe ich mein Leben für dich. Und so sagt auch der andere. Jedenfalls, der Bund beinhaltet diese ganze Wahrheit der Einheit von zwei Personen. Zum Beispiel der Ehebund. Der ist ja noch ein Stück, das ist ja noch ein Stück von diesem, was die Leute sich vor dem Traualtar ein Ja geben. Ja? Die geben auch ein Versprechen ab. Und durch die Heirat werden zwei eins. Und wir werden jetzt zurückkommen. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, was ein Bund ausmacht. Zum Beispiel, als ich geheiratet habe, habe ich fremde Eltern, fremde Menschen, die ich früher nicht gekannt habe, habe Mama und Papa sie genannt. Und die fremden Eltern haben mich als Sohn genannt, durch meine Frau. Weil ich eins wurde mit ihrer Tochter. Und so umgekehrt, die wurde Tochter für meine Eltern, sie wurde Tochter. Und mit allen daraus folgenden Konsequenzen, auch Vorteile, auch Möglichkeiten. Die Kraft des Bundes ist bis heute noch im Ehebund also zu verfolgen, so wie das so ist. Ja? Und jetzt hat sie Anteil an das, was ich bin und habe, und ich habe Anteil an das, was sie ist und hat. Gott wollte hier einen Bund mit dem Mensch schließen. Und er nimmt die Initiative und sagt, bring das hin, ich will einen Bund mit dir schließen. Abraham hat es gleich kapiert, dass Gott mit ihm einen Bund schließen will. Und ab diesem Zeitpunkt hat Abraham nicht mehr Fragen gestellt. Also nicht mehr gezweifelt. Weil er wusste, Gott muss dann aufhören zu existieren. Wenn Gott sein Wort bricht, wenn das nicht eintrifft, was er versprochen hat, dann muss er sterben. Und das ist unmöglich. Und deswegen wusste er, dass die Verheißung, es ist unmöglich, dass die nicht eintreffen. Das ist unmöglich. Auf welche Art und Weise? Ihr kennt die Geschichte mit Isaac. In Hebräer steht, dass er glaubte, dass Gott ihn auferwecken wird. Gott ihn auferwecken wird.
Also wenn Gott seine Verheißung nicht hält, muss Gott sterben oder ja, Abraham sterben?
Wenn Gott sein Wort, wenn er im Bund getreten hat und sein Wort nicht hält, dann muss er sterben. Aber das ist ja ausgeschlossen. Also kann Gott sein Wort nicht brechen. Und für Abraham war das jetzt, das war so ein Erlebnis, wo er ganz neu wieder verstanden hat, wie Gott sich festlegt jetzt. Und Gott ergreift die Liebe, und dann lesen wir, lass uns noch mal lesen, wie Gott, wie dann die vollzogen war das. Vielleicht vom 13. lesen wir vom 13. Bis Ende. Vom 13. Vers, der 5. Kapitel, vom 13. Vers bis Ende.
Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Lande, das nicht das ihre ist, und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern in Frieden und mit Frieden und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen erst nach 4 Menschenaltern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauschender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. Ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hittiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter und die Jebusiter.
Gott geht wie eine Feuerflamme zwischen den Tieren hier, zwischen diesen zwei Dings. Ja, zwischen diesen Tieren geht Gott, dass Gott in einer Feuerflamme geht er durch. Und so legt er sich fest. Interessant, dass dieser Bund noch eine andere Seite hat. Das ist einseitiger Bund. Weil es steht nicht geschrieben, dass Abraham auch durchgegangen ist. Kennt ihr diesen Bibelvers? Wenn wir untreu sind, bleibt ihr dennoch treu. Denn er kann sich nicht von sich selber lossagen. Das ist Gottes Charakter. Gott geht in einen Bund ein und von seiner Seite legt er sich fest. Es kann nicht mehr verändert werden. Und durch diesen Bund, was hat Gott erreicht? Was wollte Gott erreichen durch diesen Bund? Ich wollte das noch vielleicht mit einem Beispiel so erklären, wenn zwei heiraten, ja? Zum Beispiel, sagen wir so, ich treffe ein Mädchen und ihre Eltern, oder sie ist sehr reich und ihre Eltern sind Milliardäre oder so, und ich will zu diesem Geld drankommen. Wie komme ich zu diesem Geld dran? Gesetzmäßig, rechtmäßig. Wenn ich dieses Mädchen heirate, dann, wir kennen das von den Stars, ja, wenn da eine Frau einen Star heiratet und dann wollen die auseinandergehen, dann wird das geteilt. Sie hat keinen Finger gekrümmt für dieses Geld, aber sie kriegt einen Teil, weil sie seine Frau ist. Ja? Jedenfalls, ich will das nur, vielleicht ist das ein schlechtes Bild oder nicht ein vollkommenes Bild, aber das, was ich betonen wollte, was dir gehört, gehört auch mir. Zum Beispiel, Gott hat von seiner Seite versprochen, dass er Abraham treu wird sein, und wer dich segnet, den werde ich segnen. Wer dich antastet, hat mich angetastet. Wer dich flucht, den werde ich fluchen. Das sind Worte aus dem Bund. Also das hat er schon von Anfang an sich festgelegt. Aber von Seite Abrahams hat Gott jetzt das Recht, als Mensch, durch Abrahams Samen, als Mensch auf diese Erde zu kommen. Diese Erde gehörte nicht, Gott hat diese Erde den Mensch gegeben, und der Mensch hat die den Satan abgegeben. Der Satan ist der Herr dieser Welt. Und er ist der Herrscher. Der ist der Herrscher. Nicht ein rechtmäßiger, aber der ist der Fürst dieser Welt. So nennt Gott ihn auch. Wie kann Gott legitim, rechtmäßig in diese Welt kommen, die eigentlich dem Mensch gehört, und der Mensch hat sich den Satan unterworfen? Wenn er mit einem Mensch, mit einem Simlanien, das bedeutet mit einem Mensch von der Erde,
Erdling,
in einem Bund tritt, dann ist das, was er hat, sein Recht, ist Gottes Recht. Und durch diesen Bund konnte Gott jetzt Fleisch werden. Er konnte den Messias, den Samen der Frau, er konnte, das war so Gottes Weg, dass er sich mit Abraham und durch sein Nachkommen sollte dann der Messias kommen. Und als das zustande kam, dieser Bund, als der geschlossen war, war das klar, dass Gott sich jetzt eins gemacht hat. Mit Abraham, auch nicht nur mit Abraham, auch mit den Nachkommen. Guck mal, zurück zum Bund. Als David mit Jonathan in den Bund eingegangen ist, ja, die hatten bestimmt diese Narben hier an der Hand. Weil das war das Zeichen, wenn sie sich eins wurden im Bund. Und dann, als Jonathan gestorben war, was tut David, als er König wurde? Er sucht jemanden von Jonathans Kinder oder Nachkommen. Er will ihn ehren, weil er sagt, du wirst mit meinen Söhnen sitzen an einem Tisch. Genau behandelt wie meine Söhne. Warum? Hier ist die Narbe. Dein Vater und ich, wir sind im Bund. Deswegen behandelt Gott jeden Jude, jeden Israeliten, genauso wie Abraham. Egal welche Generation, wie viele Generationen vorbei sind. Das ist heute genauso wie damals. Weil Gott mit diesem Volk im Bunde ist. Aber nicht nur mit diesem Volk. Er sagt, durch dich werden gesegnet alle Völker. Alle Völker. Und da, wo meine Frau hingeht, da gehe ich auch hin. Da habe ich auch Recht zu sein. Wenn zum Beispiel, oder meine Frau, wo ich hingehe, hat meine Frau auch das Recht. Wenn sie braucht, sie ist eigentlich nicht Peters, sie ist Gisbrecht, ist ihr Mädchenname. Also, ja. Aber sie hat meinen Namen angenommen, sie hat ganz andere Blut, diese Nummer, oder wie heißt die? Gruppe, Blutgruppe. Die ähnelt mich nicht, oder die kommt nicht aus physisch haben wir nichts zusammen, aber sie nennt sich mit meinem Namen. Und wenn sie zur Sparkasse geht, dann wird sie behandelt so wie ich. Ja? Die kann mein Geld verwalten, weil sie meine Frau ist, darf sie in meinem Namen alles tun, und die hat das Recht. Die kann unter Peters alles tun, wenn sie auch selber eigentlich ihre alte Identität Wiesbeck ist. Ja? Und so hat Gott jetzt das Recht, mit jedem, durch jedem, der mit ihm im Bunde ist, auf dieser Erde zu wirken. Kennt ihr die Geschichte von Jakob? Wir werden jetzt nicht da stehen bleiben, aber als Jakob auf dem Stein schläft in der Nacht und plötzlich sieht er den Himmel offen und die Leiter verbindet die Erde und den Himmel. Wieso? Ja, hier ist ein Mensch. Hier schläft ein Mensch, mit dem Gott im Bunde ist. Mit Abrahams Nachkommen. Und da, wo seine Verbündete sind, da ist er auch da. Da kann Gott auf jedem Ort, an jedem Ort, wo einer ist, der mit Gott im Bund ist, kann er den Himmel offen öffnen und runterkommen. Weil er hat das volle Recht, auch da zu sein, wo sein Verbündeter ist. Und heute ist das genauso. Wir kennen, wenn wir diesen Bund doller erforschen werden oder erkennen werden, was mit uns geschieht. Oder was mit uns geschehen ist, als wir im Bund mit Gott getreten sind. Das sind wahnsinnige Rechte, was einer hat. Natürlich auch Gott hat Recht auf uns und wir haben Recht auf Gott. Und da, wo du bist, da kann sich jederzeit der Himmel öffnen. Gott kann jederzeit runterkommen in deine Situation, wo du bist, sei es in deiner Familie, in deiner Umgebung, egal. Das ist das Recht jeden, der ein Bund im Bund ist. Wir kennen nur sehr wenig von diesen, oder benutzen sehr wenig von diesen. Zum Beispiel David, ja? David, wir werden jetzt diese Geschichten nicht verfolgen, wie das in den Lektionen ist. Aber kennt ihr den Kampf Davids mit Goliath? Wieso war er so mutig? Wieso war David unerschrocken gegenüber diesem großen Mann? Er wusste, der hat was erwähnt, als er die Schleuder nimmt, hat er was gesagt. Aus diesen Worten kapieren wir, ihm war bewusst, dass er im Bunde mit Gott ist. Er sagte, diesen Unbeschnittenen, und Beschneidung war ein Zeichen des Bundes, der sich gegen Gott, gegen den Gott erhoben hat, warum ist er so tapfer gegangen? Sagte, ja, wenn er sich gegen Gott erhebt, mit dem ich im Bunde bin, dann muss ich mein Leben für ihn geben. Also ich habe kein Recht mehr, das zuzusehen, und ich bin im Bunde mit ihm, also wer Gott angreift, greift mich an. Und er ist losgezogen, weil er wusste, und er sagte, du kommst zu mir mit deinen Waffen, aber ich komme zu dir, eigentlich nicht ich. Hinter mir steht einer, der das ganze Universum beherrscht, das ist der Gott, den du gelästert hast, und ich gehe in seinem Namen. Und deswegen wird der Gott dich in meine Hände geben. Und ich werde dich den Vögeln zum Fressen geben. Wie konnte er so frech und so offen, so klar mit ihm sprechen? Weil er wusste, dass er im Bund ist mit Gott. Er wusste nicht mal, er glaubte daran. Und er konnte dann auch dementsprechend handeln. Da war eine ganze Armee von Beschnittenen. Aber keiner kapierte das. Die hatten schreckliche Angst. Ihnen war das nicht bewusst. Die wussten nicht, was der Bund ausmacht. Jeder konnte so wie David gehen und ihn erschlagen. Aber das Zeichen haben sie getragen. Aber geglaubt oder vertraut haben sie nicht. So geht es oft. Auch heute uns Christen. Jedenfalls, was Gott hier durch den Bund erreicht hat, das machte Abraham zu Abraham. Und er sagte, dein Name wird, du wirst Vater von allen Gläubigen werden. Der Name werde ich, sagte, ich werde dich verherrlichen. Natürlich hat er keine große Herrlichkeit erlebt in seiner Lebenszeit. Nicht um solche Herrlichkeit ging es Gott. Gott ging es um den ganzen Heilsplan. Und du wirst eine Schlüsselfigur sein. Jeder, der da glaubt, der vertraut, wird zum Werkzeug Gottes im Heilsplan. Wieso? Weil Gott heute noch, genauso heute noch, seinen Plan noch nicht vollendet hat. Er hat noch Menschen, die mussten dazugeführt werden. Bei Gott sind die schon alle aufgeschrieben. Aber er braucht immer Menschen, durch denen er seinen Plan vollenden kann. Und jeder, eigentlich der im Bund mit ihm ist, der ist potenziell ein Werkzeug in seinen Händen. So wie Abraham. Zu damaligen Zeit. Und durch Abraham konnte das Kommen von dem fleischgeborenen Messias, so gesagt, menschgewordenen Gott beschleunigt werden. Jetzt konnte die Geschichte, die Heilsgeschichte vorwärts überschreiten. Natürlich gibt es, bei Gott ist Zeit anders als bei uns. Er sagt Abraham hier, deine Nachkommen werden nach Ägypten ziehen. Er sagt es nicht Ägypten, er sagt dein Volk. Jedenfalls, die werden da 400 Jahre sein und in der vierten Generation werden die zurückziehen, kommen und dann werden die dieses Land einnehmen. Bei Gott gibt es irgendwelche Dinge, die bei uns in der geistigen Welt, die wir noch nicht so kapieren, weil er sagte, die Amoriter, diese ganzen Kananiter-Völker, die haben ihren Mass noch nicht erreicht. Die sind noch nicht reif für das Gericht. Und der Mast der Sünde muss noch voll werden. Und so sehen wir, dass Gott seinen Plan weitermacht. Und ich werde jetzt nur hier überspringen zu dem Teil, wo Israel 400 Jahre in Ägypten war. Und dann Gott diese Verheißung erfüllt, die er Abraham gegeben hat. Aber vielleicht können wir hier kurz stehen bleiben und gibt es vielleicht Ergänzungen oder Fragen oder vielleicht auch ja, Gedanken. Zu dem Bund, zu Abraham.
Ist denn dann diese Verheißung, ich will segnen, die dich segnen und fluchen, die dich verfluchen, gilt die für Isaak oder auch für Ismael?
Die gilt für Isaak. Mhm. Weil bei Gott, Ismael ist nicht in seinem Plan drin. Ja. Das ist nur eine extra Geschichte noch vom Leben Abrahams. Ja. Nur bei ihm war diese Geburt nicht registriert, so gesagt. Mhm. Du sagst. Natürlich hat er ihm gesagt, auch von ihm werde ich Völker mein Volk machen oder Völker machen, aber die Linie der Verheißung und der Segen, das ist immer zusammen. Verheißung, Segen, das geht durch Isaak. Und Gott sucht sich nicht, wir sehen auch in der Geschichte von Adam, ja, von Abraham, Gott sucht sich nicht perfekte Leute aus, nicht sinnlose, nicht vollkommene, er sucht sich nur Glaubende. Jeder, der ihn vertraut, bedingungslos vertraut, der zieht die Aufmerksamkeit Gottes auf sich zu, auf sich. Jedes Mal, wenn er einen Menschen findet, der bedingungslos sein Leben anvertraut, das zieht Gott an. Gott hat nicht Überfluss in keiner Generation von Gefäßen, die er gebrauchen kann. Gott hat nicht Überfluss von geweihten Menschen. Aber da, wo ein Mensch, so wie Abraham, ihm blind vertraut und sein Leben alles auf dem Spiel setzt, alles ihm gibt, das zieht seine Aufmerksamkeit an. Da hat er wieder ein Gefäß, das er benutzen kann, das er durch den er seine Heilsgeschichte schreiben kann. Aber das geht dann ganz, ganz anders, als wir uns das vorstellen. So wie Abraham auch. Der konnte sich nicht vorstellen, wie das alles soll geschehen. Bis zu Ende. Warum musste Abraham bis 100 Jahre warten, bis Isaak geboren wird? Warum muss ein Mensch so lange warten, bis Gott das erfüllt, was er verheißen hat? Der Mensch denkt, seine Fähigkeiten, seine Talente, alles meint er Gott zur Verfügung zu stellen und dann wird Gott durch das wirken. Aber weißt ihr, was Gott braucht, wenn er was tun will? Nichts. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, als er die Welt geschaffen hat, brauchte er nichts. Weil Gott nur aus nichts was tut. Und er musste Abraham zu diesem Punkt bringen, und ihm ist keine Zeit zu, er spart keine Zeit. Keine Zeit zu lange. 100 Jahre. Warum? Weil Abraham zu diesem Punkt gelang, wo er nichts mehr war in seinen Augen. Er sagte Gott, jetzt geht's nicht mehr. Wo er noch etwas konnte, versuchte er. Er dachte immer, die Schuld ist um Gott, dass Gott seinen Plan nicht erfüllt, habe ich wahrscheinlich. Ja, Sarah, ich weiß irgendwie, dass die von Gott ist, aber die bekommt keine Kinder und das Problem liegt bei ihr. Und dann hat er eine andere Frau genommen, um das vielleicht irgendwie zu lösen, das Problem, weil nicht, das ging ja um den Nachkommen. Und das ist immer das Problem, wenn Gott uns benutzen will, wenn Gott uns gebrauchen will und das irgendwie denken wir, warum klappt das nicht? Und irgendwie haben wir immer, dass etwas anderes schuld ist. Immer jemand anderer ist schuld an dem, dass ich nicht vorwärts komme. Oder Umstände oder Menschen haben immer Schuld. Wir haben immer eine Ausrede, ja? immer eine Antwort. Aber Gott musste Abraham von diesem Weg bringen. Er musste ihn dahin führen, wo er sagte, Gott, und jetzt ist mit mir nichts mehr los. Jetzt kannst du mir eine junge Frau geben, eine fruchtbare Frau geben, jetzt ist mit mir nichts mehr los, es geht nicht mehr. Sag Gott, endlich hast du kapiert. Endlich bist du jetzt so weit, dass du nicht kannst. Jetzt kann ich. Solange du immer noch konntest, konnte ich nicht. Aber jetzt bist, so handelt Gott mit jedem Menschen. Wenn er mit seinen eigenen Kräften, mit seinen Fähigkeiten am Ende ist und sagt, jetzt, ich kann nichts, ich kann gar nicht, nicht nur mit Worten, sondern er hat das tief erkannt. Da sagt Gott, endlich kann ich anfangen, wenn du aufgehört hast. Das ist Gottes Charakter. Und so führt Gott Menschen, die er gebrauchen will. Und in Abrahams Beispiel ist nicht umsonst so viel beschrieben, so viel Kapitel in der Bibel Abrahams Leben festgehalten, was offenbart, das, was Gott an einem glaubenden Mensch wirkt, wie Gott an ihn wirkt und was ihn anzieht. Vielleicht jetzt noch einen zweiten Teil von unserem Abend, wo ich wollte über das Gesetz sprechen. Es ist unwahrscheinlich wichtig, dass auch ein Knotenstation der Heilsgeschichte ist das Gesetz. Ohne das Gesetz gibt es keine Gnade. Und das Volk Israel war reif zum Ausziehen. Der musste diese ganzen Schwierigkeiten erleben. Eine ganze Generation hat nur Peitsche und Blut und Verfolgung und Schläge erlebt. Als Mose geboren war, da war das schon sehr, sehr heftig, weil die Jungs wurden im Wasser geschmissen. Die geborenen Babys, männliche, wurden im Nil geworfen. Ja? Das war schon eine sehr heftige Zeit für Israel. Alles hat sich verändert und da war nur Feindschaft. Aber dann sind nochmal 80 Jahre vergangen, bis Gott sagte, jetzt ist die Stunde gekommen. Warum musste so viel geschehen, so viel passieren? Eine ganze Generation musste sich abwechseln. Weil ich denke, dass Menschen immer noch nicht, Israel hat immer noch gehofft, dass ein anderer Pharao kommt und dann wird es besser wieder. Es war ja so gut bei Josef. Es war ja so gut. Und was ist jetzt passiert? Wahrscheinlich die falsche Politik. Es kommt eine andere Person, dann wird es besser. Aber das Volk musste kapieren, dass in Ägypten haben sie keine Zukunft. Und dann wurde wach ihre Heimweh nach Kanaan wurde wach. Wir hatten ja Abraham, unser Vater, lebte überhaupt nicht in Ägypten. Er hat ja in Kanaan, alles wurde versprochen, alles wurde wach. Langsam wurde das Sehnen nach Kanaan wach. Und Gott musste erstmal die Herzen der Menschen vorbereiten, dass sie nie wieder zurück nach Ägypten kommen. Und die Generation, die noch gute Zeiten erlebt hat in Ägypten, die musste sterben. Und die Generation, die geboren war in Leiden, Mose-Generation, die hat nichts mehr Gutes gesehen. Und sie hat auch nichts mehr gehalten. In Ägypten hat diese Generation nichts mehr gehalten, weil sie nichts Gutes gesehen haben in ihrem Leben. Die waren reif zum Ausgehen. So muss Gott Menschen erst zu diesem Punkt kommen lassen, dass sie in der Welt nichts mehr wollen. Wenn sie noch was fasziniert in dieser Welt, werden die immer zurückschauen. Wenn der Mensch noch irgendwo eine Sünde liebt, wird er nie eine radikale Entscheidung für Jesus treffen. Er wird immer zurückschauen. Und deswegen lässt Gott das zu, bis der Mensch die Nase voll hat, bis das Ende aller Dinge in dieser Welt für ihn kommen. Dass er reif ist für eine radikale Wende, dem Rücken zur Welt und zu Gott hin. Und so war mit Israel auch. Menschlich gesehen war das viel zu lange. Schreckliche Leiden. Für Mose war das auch zu lange. In der Mitte der Zeit, in der Mitte der Gotteszeit, hat es mit Mose geklickt. Er sagt, jetzt gehen wir los. Aber Gott hat ihn fallen lassen. Jämmerlich fallen lassen. Als er den Ägypter umgebracht hat, da kam sein wahres Herz zum Vorschein. Im Hebräer sagt das, Mose der hatte alle Vorrechte, ihr kennt ja den Bibelvers, er hatte alle Vorrechte und allen Wohl und alles, was Ägypten ihm versprochen hat, für Schande, für nichts geachtet und wollte lieber wie mit dem Volk, mit seinem Volk leiden und die Schmach Christi auf sich nehmen, als im Pharaos Haus im Wohlstand leben. Er hat eine Entscheidung getroffen, lieber mit dem Volk Gottes zu leiden. Und die Christi Schmach hat er auf sich genommen, damals schon. Wann war das? Als er Israel rausführte? Nein. Als er den umgebracht hatte. Da war das. Gott hat sein Herz da gesehen. Und das war nicht Gottes Zeitpunkt. Aber sein Herz war das, was Gott suchte. Er musste noch reifen. Aber es ist interessant, wieder ein Mann Gottes. Als die Stunde kam und Gott ihn schicken wollte, da wollte Mose auch nichts mehr. Ich kann nichts. War wieder der reife Gottespunkt erreicht, wie auch bei Abraham. Ich nicht, mit mir nicht. Such dich einen anderen. Es gibt genug redseliger Leute, die gut labern können. Es gibt gut Leute, die Talente fähig sind. Vergiss es, Gott, mit mir nicht mehr. Jetzt gefällst du mir. Jetzt ist der Zeitpunkt da. Weil Gott schaute immer auf das Herz. Und es gab in ganz Israel nicht so ein Herz. Es war ein gebrochenes, aber ein Herz, das für ihn, für Gott und für sein Volk schlägte. Obwohl er an sich selber nicht glaubte. Aber was mir sehr interessiert, ein Satz, der mir auffällt, er weidete 40 Jahre die Schafe seines Schwiegervaters, der hat ja da geheiratet. Und in 40 Jahren kann man seine Existenz aufbauen, wenn man alles geschmissen hat. Und in 40 Jahren kann man was dann ein neues Leben anfangen. Ja? In 40 Jahren kann man schon was aufbauen. Aber nach 40 Jahren steht geschrieben, er weidete immer noch die Herde seines Schwiegervaters. Weil er nichts, kein Interesse hatte für diese Welt und für diese Existenz. Er hatte nur ein Interesse, sein Volk retten. Aber jetzt hat er auch das aufgegeben, weil er dachte, es ist zu spät jetzt. Aber er hat sich so auch nicht in dieser Welt investiert. Er hat in dieser Welt nichts gesucht. Sein Herz war immer noch das gleiche. Auch nach 40 Jahren. Und Gott sagt, du wirst gehen. Ich frage mich, er schickt ihn dann Aaron. Ja, Mose hat wahrscheinlich gesagt, Gott, wenn er schon reden soll vor dem Pharao, dann nimm ihn doch und geh mit ihm. Warum muss ich da noch hin? Du wirst sein Gott sein und er wird nur deine Stimme sein. Was hat Gott so an Mose fasziniert? Warum musste Mose unbedingt Mose sein? Warum musste er gehen? Wer seine Geschichte neu studiert, der wird wieder entdecken, was für Eigenschaften sucht Gott in uns, um uns zu gebrauchen. Ja, und dann ging das Volk raus aus Ägypten. Es gab eine Nacht, also das Gericht über Ägypten, ich werde es nicht erwähnen, kamen Gerichte, bis der Pharao sie losließ. Und dann kam eine Nacht, die Passa-Nacht. Das Passafest ist da entstanden. Mit dem Blut auf den Pfosten. Ja? Die mussten ein Lamm nehmen, männlich, und das absondern von allen anderen. Und 15 Tage musste das Lamm abgesondert bei ihnen in der Hütte oder irgendwo sein. Dieses Lamm musste nicht krank sein, nicht verletzt sein, kein Fehler musste es haben. Einjährig muss es sein. Und männlich. Und dann musste es in der Nacht geschlachtet, in der Passanacht, und mit dem Blut die Pfosten geschmiert. Gott hat diese Vorschriften gegeben. Das war wieder Gottes Idee. Israeliten würde auf diese Idee nicht kommen. Alles, was Gott tut, wird in seinem Herz geboren, nicht in unserem Herzen. Unsere Ideen, unsere Visionen interessieren Gott gar nicht. Wenn wir eine Vision haben, Bielefeld zu retten, sage ich, interessiert Gott nicht. Wenn Gott uns was offenbart, was er will tun. Meistens stehen wir damit nur auf offenen Mund. Wir haben keine Ahnung, wir haben das nie verstanden, wir haben das nie begriffen. Wir konnten auf solche Ideen nicht mal kommen. Alles, was Gott tut, wird in ihm und durch ihn und aus ihm. Und so hat Gott ihnen dieses Zeichen gegeben, wo der Engel des Todes vorbei wird gehen. Wie denkt ihr, wenn einer hätte gesagt, ja, das einzige Lämpchen ist mir zu schade. Ist egal, welches Blut ich darauf drauf schmiere. Ich schlachte das, was ich habe. Ist egal, Blut. Ich nehme ein anderes Schaf und schlachte das. Würde der Engel des Todes vorbeigehen bei dieser Tür oder nicht? nicht reingeht und den tötet, den Erstling. Es war ja so, dass die Erstlinge mussten getötet werden. Ja, weil nicht einfach ein Blut, irgendwelches Blut musste auf die Tür. Nicht irgendwelche rote Farbe. Weil Gott hat jede Kleinigkeit und jedes Detail in seinem Heilsplan eine entscheidende Bedeutung. Und nicht jeder Weg führt zu Gott. Nicht jede Religion führt zu Gott, nicht jedes Ritual, nicht jedes. Es gibt einen Weg, der ganz genau befolgt wird. Es geht nicht anders, weil Gott diese Bedingung stellt und der Mensch muss folgen. Und die Bedingung war, ich erwähne nochmal diese Geschichte, ich gehe davon aus, dass ihr die kennt. Wenn wir mit Ungläubigen diese Lektion durchgehen, natürlich gehen wir nicht so schnell. Wir bleiben stehen, wir erklären ihnen, weil die das nicht wissen alles. Und wir gehen chronologisch Schritt für Schritt. Aber ich überspringe das, weil ich weiß, ihr kennt diese Geschichten. Und das Wichtige ist darin, die Bedingung war nicht, wie der älteste Sohn sich benehmen wird. Ist entscheidend, ob er überlebt. Der Erstling wird in jeder Familie sterben, es sei denn, in dieser Nacht, es sei denn, er wird unter dem Blut sein, hinter dem Blut sein. Also an der Tür, in dem Haus, wo das Blut ist. Und wenn wir zum Beispiel, ich frage dann solche, wenn wir das Ereignis durchgehen, dann frage ich auch nachher den Leuten, ob sie das auch wirklich verstanden haben. Wenn ein Sohn, der würde in dieser Nacht rausgehen und Wasser holen, ja, Mami, ich wollte meine Mami helfen und ich muss von der Quelle oder von dem Brunnen Wasser bringen und ich wollte gehorsamer Sohn sein, ich wollte ein guter Sohn sein und wollte meine Mutter helfen und er begegnet den Engel auf der Straße. Würde er überleben? Hängt nicht ab von dem, was er Gutes wollte tun. Oder wenn der Engel würde vorbeigehen und an einem Fenster sehen, dass der ältere Sohn sich mit dem Jüngeren prügelt. Also, ja, hier gehe ich doch rein, oder? Die Bedingung war nicht, wie dieser Sohn sich benimmt, sondern ob da Blut ist auf der Pfosten. So, die Bedingung der Rettung ist nicht, wie ein Christ sich benimmt. Die einzige Bedingung zum Retten ist, ob da Blut ist oder nicht. Natürlich wird das seine Konsequenzen haben, aber die Errettung hängt nicht davon ab, was wir tun, sondern was für uns das Lamm getan hat. Und ob wir das in Anspruch genommen haben. Jedenfalls, im Alten Testament legen wir schon eine entscheidende Bedeutung auf die Details, weil so viel falsches Evangelium wird gepredigt. Auch unter den Christen. Jesus und meine Anstrengung. Und hier sehen wir, dass Gott in diesem Passafest ganz klare Linien gegeben hat, wie er den Menschen retten wird. Hier gibt es neue Fotos für die Moslems, die wir ganz gründlich studieren, buchstabieren müssen, damit sie später den Messias nicht verkennen, dass sie den erkennen. Wir bleiben hier länger stehen. Wir gehen auf jedes Detail ein, um diese Fotos oder diese Bilder von dem Messias einzuprägen. Damit später keiner ausweichen kann. Irgendwo eine Lücke findet, wo er ausweichen kann. Weil das wird haargenau zutreffen. Auf den Messias. Und auf keinen anderen. Und auf keinen Mohammed. Aber wir verwirren sie nicht mit Jesus und mit dem Messias. Wir sagen nur der Retter. Der von Anfang an versprochen wurde. Und der Weg, den Gott gezeigt hat, wie ihr Menschen rettet. Das Opfer. Wie soll das Opfer sein? Warum männlich? Warum soll es nicht befleckt, nicht krank, nicht verletzt, ganz ist auch vollkommen sein, in dem Sinne, physisch. Weil das alles eine geistige Bedeutung hat. Und wir müssen dann später sehen, das ist so, dass die anderen Religionen, die wollen diesen Puzzle, diesen Teil, diesen Messias, die wollen ihren Teil in diesem reinpassen, aber das passt nicht rein. Wir müssen sagen, im Puzzle, dieses Puzzleteil passt nur auf einem Platz. Im Puzzlebild gibt es nur für jeden Stück nur einen unverwechslichen Platz. Es passt nicht zweimal, es passt nur einmal. Und wir müssen das ganz genau hin erklären. Also in diese Lücke passt nur einer rein. Hier, das wird nur einer erfüllen. Wir müssen erstmal die Vorgeschichte klar erzählen. Und wenn wir dann bei Messias sind, dann sagen wir, ja, du wirst jetzt nehmen dieses Stückchen und da reinstellen, wo es reingehört. Und dann muss er bekennen, Jesus ist der Retter. Es gibt keinen anderen. Und Wir gehen dann jetzt rüber nach Berg, zu diesem Sinai-Berg, Horeb. Ich habe früher nicht verstanden oder schlecht verstanden, warum Mose den Pharao hier da einige so Vortäuschungen macht. Er sagt, lass das Volk ziehen für 3 Tage in die Wüste. Da, wir müssen Gott opfern, da ein Fest für Gott machen. Gott will, dass wir ihm da ein Fest machen. Eigentlich wollten sie weg, die wollten nie zurück. Also eigentlich war das Kanaan, der das sieht. Und er betont immer, 3 Tage in der Wüste. 3 Tage Wüstenweg. Muss das Volk gehen. Das ist wirklich so. Bei Gott war nicht Kanaan in der Mitte. Sondern da war Berg Sinai war in der Mitte bei Gott. Erstmal. Die Offenbarung am Berg Sinai war so von entscheidend wichtig, das übertrifft die Erfahrung in Kanaan. In der geistlichen Bedeutung, in der heilsgeschichtlichen Bedeutung. Dieses Ereignis am Berg Sinai war bei Gott eigentlich im Mittelpunkt auf dieser Reise. Und deswegen hat Mose das immer wieder betont, weil Gott ihm gesagt hat, lass das Volk ziehen, er muss mir in der Wüste Opfer bringen. Das war der Berg, wo Mose seine Schafe früher gehütet hat. Und jetzt war er mit anderen Schafen unterwegs. Ein bisschen mehr waren die. Das waren Menschen. Er hat lange Schafe gehütet, jetzt musste er Menschen hüten. Man sagt, es waren schon ein paar Millionen da. Ja. 1,5 oder 2 Millionen. Ich habe mal gelesen, eine Statistik, da haben die irgendwie geschätzt. Jetzt stehen die beim Berg Sinai. Und Mose geht auf den Berg, Gott ruft ihn auf den Berg und gibt ihm die 10 Gebote. Erstmal sehen wir hier die Heiligkeit Gottes und die absolute Forderung, Forderung Gottes. Gott ist heilig und sie könnten nicht zu Gott sich nähern, sonst würden sie sterben. In der schrecklichen Angst schwört das Volk Gott alles. Sie sagen, wir werden alles tun, was Gott sagt. Die wussten nicht, noch nicht, was Gott sagen wird, aber sie sagen, Gott rede, wir werden alles tun. Und dann geht Mose hoch und das Volk wird ganz schnell abtrünnig. Man kann das nicht begreifen, wie das so geschieht. Wir können das nur in unserem Leben verfolgen und nachvollziehen, wie schnell ein Mensch wieder abtrünnig kann werden. Das Volk, ihr kennt die Geschichte mit dem Golden Calf, ja? Und jetzt war im Kern schon das Gebot oder der alte Bund, der war im Kern gebrochen. Das Volk war untreu und Gott musste das jetzt vernichten. Oder wollte das vernichten. Und Mose legt sich vor dem Volk hin und sagt dann, lösch mich auch aus. Er tut Buße für das Volk. Er bittet Gott um Gnade. Und Gott sagt, es geht nicht. Ich werde einen Engel schicken mit euch. Aber ich kann nicht mehr mit euch gehen. Sagt Mose, dann führe uns auch von hier nicht raus. Wenn du nicht mit uns gehst, dann führe uns auch nicht raus von hier. Die 10 Gebote, die Gott gegeben hat, ich wollte noch kurz stehen bleiben auf die 10 Gebote, weil viele Menschen sagen, ich lebe nach den 10 Geboten. Die Moslems sollen. Auf die Arabisch heißt es Scharia. Schariat. Habt ihr das Wort gehört? Schariat? Schariat, das sind die Gebote Gottes. Ja. Und Schariat ist heilig. Und jeder will nach Schariat leben. Aber wir müssen ihnen erstmal erklären, was Schariat ist. Und dann müssen wir durch die Gebote durchgehen. Das ist ein zweiter Schlag, was ein Mensch bekommt in der schlechten Nachricht. Wir können nicht genug das Gesetz betonen, um den Mensch vorbereiten für das Evangelium. Das Gesetz macht die letzte Vorbereitung für das Evangelium. Sonst wird der Mensch das Evangelium nicht begreifen. Das Gesetz ist wichtig, um die letzte Selbstgerechtigkeit zu vernichten. In jedem Mensch. Und deswegen gibt es das nicht, Gnade ohne Gesetz. Erst Gesetz und dann Gnade. Aber wir verstehen die Gnade nicht anders. Vielleicht erstmal Vorbereitungen für das Gesetz. Wir müssen sehen, wie Gott das Gesetz sieht. Zum Beispiel, wir haben im Garten Eden schon gesehen, ja? Gott sieht die Sünde anders als wir. Moralisch war das nicht eine große Sünde, was Adam angerichtet hat. Er hat eine Frucht genommen, da waren vielleicht ein paar hunderte Früchte auf diesem Baum oder vielleicht ein paar tausend Früchte, und er hat eine genommen, oder zwei haben die beiden vielleicht, er hat eine sich geteilt wahrscheinlich. Also nicht ein großes Verbrechen, oder? Um mit Tod zu bestrafen. Tut das Kind zu Hause jeden Tag fast. Nimmt was Verbotenes. Aber wir sehen, Gott sieht ganz anders Sünde als wir. Er messt die nicht erstmal mit moralischen Werten. Stoßen wir immer wieder drauf. Wie kann Gott Menschen, die David und Abraham, ihre ganzen Sünden sind auch nicht verheimlicht. Wie kann Gott diese Menschen annehmen, sogar ihre Freunde nennen, meine Freunde, nach meinem Herzen. Weil Gott Sünde anders sieht als wir. Und wir sehen hier, er sieht auch das Gesetz, sieht er anders als wir. Ich frage den Leuten zum Beispiel, ja, was wird dir gemacht, wenn du zum Beispiel über deinen Nachbar Ärger hast und du schläfst die ganze Nacht nicht, also bist wütend über deinen Nachbar. Kommst du im Knast dafür? Na, wem kümmert das, über wem ich wütend bin oder so? Gut. Wenn du deinen Nachbar beschimpfst, weiß nicht, kann man bestraft werden oder wer weiß. Wenn du ihn verprügelst, oh, dann kann man schon in den Knast kommen. Und wenn du ihn umbringst, ja, dann schon unbedingt, dann gibt es ja, Strafe. Gut. So sehen Menschen ja, das Gesetz. Ja. Gott, bei Gott ist ganz, ganz anders. Er sieht die Gedanken, das Wollen, wie das Tun. Gott sagt, in Gottes Augen ist es anders. Wenn du wütend bist, dann bist du schon in seinen Augen ein Mörder. Wenn du stehlen willst, aber du traust dich nicht, du würdest so gerne das mitnehmen, aber du traust dich nicht, vielleicht hast du Menschen Angst oder vielleicht entdeckt zu werden, aber in deinem Herzen willst du das mitnehmen, dann hast du schon gestohlen. Oder wenn du eine Frau oder einen Mann begehrst in deinem Herzen, dann hast du schon die Ehe gebrochen. So sieht Gott Sünde. Der Moslem, der muss das tausendmal hören, wie Gott Sünde sieht und wie er zum Scharia steht. Das erste Gebot: Du sollst deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Güte, nicht mit Lippen, nicht von außen. Wenn du nicht mit deinem Herzen, hast du das schon das erste Gebot gebrochen. Herzen bedeutet, wenn du in deinem Herzen Ärger hast oder Wut hast, dann hast du schon, bist du ein Mörder. Oder wenn du Begehren hast. So, das muss, jedes Gebot muss innerlich genauso erfüllt wie äußerlich. Dann fängt er an, sich zu. Dann kommen wir zum Beispiel zum Gebot Ehre Vater und Mutter. Der Moslem sagt, dieses Gebot habe ich gehalten. Also Vater und Mutter, heilig, heilig. Nie ein Wort gegen Mutter oder Vater erwähnt. Die verprügelt ihn. Ich habe erlebt, wie ehrfürchtig sie umgehen miteinander. Da kommt ein alter Greis, also ein alter Opa, im Bus rein. Da sitzt da ein Mann, vielleicht 30 Jahre alt, und steht nicht gleich auf. Der haut ihm ins Gesicht und schimpft auf ihn, und der springt auf und entschuldigt sich und geht zur Seite, und der Opa setzt sich hin, sagt, und dann schimpft er eine halbe Stunde über den, dass er nicht gleich aufgesprungen ist. Also Ehre, Vater und Mutter, Ehre, das ist heilig bei ihm. Und da, scheinbar kann man dieses Gesetz, hast du das nicht, nee, dies habe ich nicht gebrochen. Warte mal. Hast du mal in deinem Herzen gegen deinen Vater oder Mutter Ärger gehabt? Natürlich hast du nicht getraut, was zu sagen. Aber war in deinem Herzen mal Unmut oder Ärger oder Wut, dann hast du dieses Gesetz gebrochen. Weil Gott sieht immer das Herz nicht, was du tust. Und so gehen wir jedes Gesetz, wir nehmen uns den ganzen Abend, wir gehen jedes Gebot durch und erklären das, wie heute das funktioniert und was Gott heute fordert im Lichte von diesem Gesetz, von diesem Gebot. Und dann sagt der Moslem, ich breche jedes Gesetz 100-mal am Tag. Ich kann die Schariat nicht folgen. Ich kann kein Gesetz halten. Ich sage, und wenn du ein Gesetz, es gibt in der Bibel, wenn du alles hältst und in einem brichst, in Jakobus steht das wahrscheinlich, dann bist du schuldig dem ganzen Gesetz. Und wir betonen das wieder. Wenn du in einen Hof reingehst und da liegt ein reißender Hund, ein wilder Hund, In Asien ist das sehr nicht so, die Hunde sind nicht so wie hier. Ja? Die Hunde, die beißen schrecklich. Und die greifen einen an. Und du siehst, dir liegt eine große Kette angekettet und ein Glied in dieser Kette ist kaputt. Du siehst, dass ein Glied ist kaputt. Willst du reingehen? Die hat ja eine feste Kette. Das reicht, wenn eins kaputt ist. Wenn du über einen Abgrund springst und fast geschafft hast, bist du dann drüber oder nicht? Wenn der Arzt einen Kranken fast gerettet hat, ist er dann noch überlebt? Hat er überlebt oder nicht? Wenn ein Mensch fast gerettet wurde. So, wir müssen mit verschiedenen Bildern, mit verschiedenen Beispielen den Mensch zur Erkenntnis der Sünde bringen, wie Gott ihn sieht, wie im Lichte Gottes er steht. Und wenn du zu ihm kommst, dann hast du keine Chance, auch wenn du 99,9 gehabt hast. Er sagt, dann kann kein Mensch, hast du das gehabt, sage ich auch nicht. Ich bin genauso verdammt wie du. Einer sagte mir, warum bist du denn überhaupt gekommen? Ich habe ihm die schlechte Nachricht gebracht. Hättest du die lustiger würden wir nicht so. Jetzt haben wir Angst, jetzt haben wir keine Chance. Und ich habe ihm auch nicht schnell die gute Nachricht erzählt. Weil ich habe dann sie oft nach Hause geschickt nach der Lektion und sie kamen am nächsten Tag wieder und wollten weiterhören. Weil manchmal haben die Nacht nicht geschlafen. Oder einer wollte ein Schaf opfern, der wollte jetzt opfern. Und ich sage, gut, wir opfern das Schaf, kein Problem, das ist nach der Bibel da. Nur, wir lesen dann, wenn wir lesen die Opfer, wie für jede Sünde muss ja immer wieder geopfert. Ich sage, wie viele Sünden hast du? Wie viele Schafe hast du? Ja, dann denkt er, ich, Missionar, ich bin ein bisschen reicher, er sagt, kannst du mir helfen? Nein, ich kann dir nicht helfen. Wenn du dich an mich hältst, dann gehst du genauso verloren. Also ich bin nicht der Retter, ich kann dir nicht helfen. Früher würde ich sagen, genau dafür bin ich gekommen, um dich zu helfen. Aber dann würde er glauben an meine Worte. Und jetzt sage ich, nee, Leute, ich bin genauso dran wie ihr. Und wir brauchen beide das Gleiche. Ob ein Christ oder Moslem oder Buddhist, das ist spielt keine Rolle. Wir sind Adams Nachkommen. Das macht uns alle verwandt hier. Und dieses Gesetz, das hat eine Fähigkeit. Der Heilige Geist benutzt das Gesetz, um zu überführen. Weil er überführt nicht durch unsere Argumente. Er überführt durch sein Wort. Er bestätigt nicht unsere Argumente, sondern sein Wort. Und wenn wir diesen Maßstab ihnen auslegen, wenn wir ihnen zeigen, dann muss er kann nicht ausweichen, er muss sich messen nach dem Maßstab. Und dann merkt er, es reicht nicht. Alles reicht nicht. Ja, dann hat es dann einen Sinn, weiterzumachen, wenn es sowieso nicht reicht? Nee, sagt er, nee. Dann lass uns doch sehen, gibt es einen Ausweg für Gott? Und bei Gott ist es immer so, die gute Nachricht hat immer die schlechte Nachricht hat immer die gute hier nebenbei. Wenn Gott zeigt einen Spiegel, das Gesetz ist ein Spiegel. Ich sage, ich werde dir nicht sagen, dass du dreckig bist. Vielleicht bin ich viel dreckiger und du guckst auf mich und sagst, du bist selber dreckig. Deswegen wirst du mir nicht glauben. Aber ich werde dir einen Spiegel zeigen und dann musst du mit ihm klarkommen. Kannst ihn zerschlagen, den Spiegel. Wirst nicht sauberer dadurch. Du kannst dieses Wort ablehnen. Du kannst dieses zerschlagen, das wegschmeißen. Wird dir nicht helfen. Du kannst es verbrennen. Wird dir nicht helfen. Weil deine Sünde kannst du nicht verbrennen. Mit keine guten Taten. Du kannst nicht dein Herz verändern. Weil in deinem Herzen bist du böse. Dann gibt es das stimmt. Ja, dann müssen wir lieber dankbar sein für den Spiegel. Ja? Und wo ist die Aussicht? Gott endet nie mit der schlechten Nachricht. Und wir sind gleich beim Sinai mit der Stiftshütte. Mose geht nochmal auf den Berg. Das Volk wartet. Was gibt's jetzt? Tod oder Leben? Gott sagt, ich kann nicht mehr mit euch gehen. Und plötzlich gibt's eine Lösung. Und der Gott, der heilige Gott, kommt zum Sünder und lebt zwischen den Sündern. Und hier ist ein Zelt von einem Aaron und hier ist ein Zelt von einem Jakob und hier ist ein Zelt von einem Josef. Alle sind Sünder. Und hier ist ein Zelt von Gott. Und Gott wohnt, Gott ist Mensch, Immanuel, Gott ist Mensch geworden. Gott ist mit uns. Gott zeltet mit uns. Und wieso? Wie kann das? Gott sagt, wenn ich zwischen euch gehe, mit euch gehe, dann werdet ihr in einem Moment, in einer Minute seid ihr alle tot. Ihr seid alle verbrannt. Ich bin ein verzehrendes Feuer. Wie soll ich mit euch gehen? Und plötzlich kommt Gott. Weil es gibt einen Weg. Gott hat einen Weg geschaffen, dass der Sünder am Leben bleibt. Und Gott zufrieden ist. Der heilige Gott zufrieden ist. Und das ist die Stiftshütte. Die Stiftshütte, das ist das Neue Testament, das gute Nachricht im Alten Testament. Das ist das Evangelium im Alten Testament. Auf diesem Weg wird der Sünder verschont. Und wenn ich sündig bin, nehme ich ein Lamm und komme zum Priester und er begegnet mich und der untersucht nicht mich, er untersucht das Lamm. Ob das Lamm unschuldig ist, ob das Lamm männlich ist, ob das Lamm gesund ist, ob das nicht krank ist, nicht verletzt ist, nicht krüppelig ist. Und wenn das Lamm in Ordnung ist, dann wird das geschlachtet. Und dann wird auf den Sünder gespritzt. Er nimmt das Blut und spritzt auf den Sünder. Und dann spritzt er auf den Altar, wo das verbrannt wird. Und jetzt hat er Sünde getan. Also für die Sünde ist Tod bezahlt worden. Wir sagen noch nichts vom Messias. Wir erklären nur, wie Gott zwischen dem Volk leben kann. Wie das Volk trotz dem Unmöglichkeit des Halten des Gesetzes am Leben bleibt. Weil für die Sünde die Strafe tot ist. Wenn du ein Gesetz brichst, ein Gebot brichst, musst du mit Tod bestraft werden. Und jetzt erklären wir dann, den ganzen Abend nehmen wir jetzt für die Stiftshütte. Weil das ist Jesus im Fleisch. Gott Mensch zwischen uns. Er hat das gleiche Zelt auf sich genommen, in das auch wir leben. Er hat das gleiche Zelt. Ich erzähle das jetzt, weil wir das kennen, das Evangelium. Ich erzähle das nicht, wenn wir am Sinai sind, von Jesus. Weil die kennen das noch nicht. Die müssen das geschichtlich verfolgen. Wenn wir bis zum Neuen Testament gekommen sind, dann begreifen sie es. Dann kommt das Aha-Effekt. Und dann fangen sie an zu springen und zu beten und Gott zu danken. Dann, die gehen nicht nach vorne und bekehren sich und weinen. Das ist dann so, die haben den ganzen Monate lang in Depressionen, die haben durch das Gesetz sind sie so verzweifelt geworden. Ja? Und dann springen sie auf. Einer hat einen ganzen Abend, der hat nicht weiter gehört, der ist rausgegangen und hat einen ganzen Abend durch die Straßen gelaufen und hat so Gott gedankt und hat sich gefreut und hat Gott gedankt, weil er begriffen hat, dass es einen Ausweg gibt aus seinem Verdammnis. Und wir haben gepredigt, einer hat gepredigt mal und der kam im Gottesdienst rein und hat den Gottesdienst gestört. Der hat geschrien, den Prediger angeschrien, weil er hat geschrien, wer an Jesus glaubt, der kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod in das Leben übergegangen, kommt nicht ins Gericht. Und er ist aufgesprungen vor allen Leuten, hat geschrien, du belügst die Menschen, du bist selber in Sünde, kommst selber ins Gericht. Und die kommen alle ins Gericht, wir kommen alle zum Gericht. Und du belügst sie alle, jeder kommt zum Gericht. Das ist eine Lüge, was du erzählst. Und du sagst, der kommt nicht zum Gericht, der war so wütend. Und alle Menschen, die guckten nur. Aber dieser Mensch, als der sich bekehrt hat, der wurde dann zum Pastor später. Ja, der Rachel heißt er. Dieser Vers, der war sein Lieblingsvers geworden. Also, weil der so schrecklich gelitten hat, diese Angst vor dem Gericht hatte. Und war nie sicher, ob er genug hat. Hat Arabisch gelernt, alle Gebete gelernt. Aber war nicht sicher. Und als er das begriffen hat, hier durch das Opfer, dann hat er kapiert, warum nicht mehr dieser Sünder ins Gericht kommt. Weil das Schaf ins Gericht kam. Das Gericht wurde vollzogen. Natürlich kann man das nicht entgehen. Aber das war das Opfer, mit dem sich der Sünder identifiziert hat. Weil vor dem Schlachten musste er seine Hände auf den Kopf des Schafes legen. Und das zeichnete, das war symbolisch, dass die Sünde werden auf das Lamm, Opferlamm gelegt. Und dann wurde das geschlachtet, stellvertretend. Und der Sünder konnte nach Hause gehen. Und der Priester ging mit dem Blut in das Allerheiligste. Und er stand, hat vor Gott das Blut getragen und somit das Volk versöhnt. Aber wie? Später erklären wir ihnen, dass das Opferblut, das ist nur eine Verschiebung des Gerichts. Das ist wie eine Verschiebung, also durch das Opfer wurde gezeigt, wir warten auf das wahre Opfer. Wenn Sie sich dann auf das Opfer konzentrieren, dann stelle ich Ihnen die Frage, wenn du ein Verbrechen gemacht hast, zum Beispiel du hast den Mensch angefahren oder totgefahren mit dem Auto, hast einen Unfall gemacht und jetzt wirst du gerichtet, du warst vielleicht besoffen und jetzt kommst du ins Knast, jetzt wirst du gerichtet. Kannst du sagen, ey, Leute, ich schicke mal lieber ein paar Schafe für mich, also meine Kuh ins Knast. Ja. Wird dieser Richter nicht anerkennen? Nee, wird er nicht. Musst du selber. Ja, kein Tier kann für dich gehen. Meinst du, Gott ist so blöd, dass er deine Sünden ein Schaf schlachtest oder sind deine Sünden weg oder wie? Du hast dein vor Gott verbrochen und jetzt schlachtest du ein Tier und dann ist alles okay? Und dann denkt er, und warum dann diese ganze Opfer, warum die ganze... Ja, warte ab, was ist das Opfer? Das ist ein Schatten, das ist ein Bild, mit dem jeder Glaubender zeigt, dass er wartet, dass er glaubt, dass jemand anderer für ihn die Sünde bezahlen wird, ein Unschuldiger. Und so bringen wir ihn von das Bild zur Person, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir dann im Alten Testament, im Neuen Testament ankommen. Und dann, wie er Fleisch geworden ist, ja, der Mensch. Das ist wahnsinnig wichtig, nicht das Evangelium abkürzen. Wenn Menschen nicht interessiert sind an diese ganze Wahrheit, lass die lieber laufen. Versuch sie nicht schnell zu evangelisieren. Die werden sowieso Gott nicht nachfolgen, Jesus nicht nachfolgen. Die werden nur noch so lange folgen, bis irgendwelche Vorteile sind. Aber wenn der Mensch wirklich an Gott interessiert ist, dann wird er über die Wahrheit wissen wollen. Und dann können wir wissen, dass dieser Mensch auch im Herzen verändert wird. Wenn er einfach uns ein Gebet nachspricht, weil er in Not gekommen ist, wenn er vielleicht ein Drogen, in der am Ende ist, oder Alkohol oder andere Probleme, wo er nicht weit weiter weiß, wie er leben soll, und vielleicht kann Jesus ihm irgendwie retten, schön und gut, aber er hat das Evangelium noch nicht verstanden dadurch. Und wenn er ein Gebet spricht, dann ist das damit noch nicht getan. Natürlich können wir mit ihm beten, natürlich soll er ein Gebet sprechen, aber wir müssen ihn, wenn wir ihn wirklich wollen zu Jesus führen, zu Gott führen. Wenn wir ihn wirklich, dann muss er die wahre Sündenerkenntnis haben, um das Evangelium zu verstehen. Und dann muss er, also durch diesen Weg, den Gott gegeben hat, vielleicht ist das bei einem kürzer, bei einem länger, ist egal, aber wir müssen, wie Paulus auch, das den ganzen Ratschluss Gottes erklären. Ne? Und ich will so jetzt auch erstmal schließen, weil ich würde zum Beispiel, ich würde viel länger im Alten Testament stehen bleiben als im Neuen. Deswegen in diesem Kurs gibt es 30 Lektionen im Alten Testament und 10 Lektionen im Neuen Testament. Also für die gute Nachricht sind 10 Abende und für die schlechte Nachricht 30 Abende. Natürlich ist dann immer verbunden mit Verheißungen. Ja, das ist immer die gute Nachricht ist immer dabei mit Verheißungen. Ja, so wie das am Berg Sinai oder im Garten Eden. Ja, ich würde dann so abschließen, jetzt jedenfalls beim Berg Sinai sehen wir dann, wie Gott die Antwort hat. Also, vielleicht nur noch kurz eine Zusammenfassung, als Israel stand vor dieser Forderung, dann müssten die auch erkennen, dass sie jetzt sterben müssen. Und die hatten keinen Plan. Die Stiftshütte ist nicht aus einem Arbeitsteam oder Bruderrat entstanden, wo Brüder zusammensaßen und sich das irgendwie ausgedacht haben. Dieser Plan mit der Stiftshütte ist im Himmel schon längst vollbracht und Gott zeigte Mose diese Stiftshütte im Himmel. Er sagte, du musst sie auf Erden genauso bauen, wie die du im Himmel gesehen hast, als ich dir gezeigt habe, die himmlische Stiftshütte. Es gibt da eine Stiftshütte. Und es gibt da einen Lamm. Und Mose hat nur eine Kopie gemacht für das Sichtbare, für die Erde. Und das war in Gottes Herz geboren. Das ist Gottes Plan, nicht ein Menschenplan. Und deswegen wird der Mensch auch gerettet, nur wenn er nach Gottes Plan glaubt, nach Gottes Wort glaubt. Und Gott hat dann immer das letzte Wort. Und das letzte Wort ist immer Erlösung. Das Gericht ist nicht das letzte Wort Gottes, sondern die Erlösung. Und er hat hier den Weg gefunden, wo der Sünder kann am Leben bleiben, ob zwar er gesündigt hat und von Gott angenommen werden. Also die alttestamentliche Glaubende wurden auf Kredit gerettet. Das war alles Verschiebung bis Golgatha. Also weil sie in der Zeit lebten. Gott lebt ja nicht in der Zeit. Deswegen war das für ihn kein Problem, sie zu retten. Auf Kredit, so gesagt. Aber ihr Glaube zeigte auf das wahre Lamm. Dieser ganze rote Faden, die haben alle den gleichen Glauben gehabt. Wenn sie geopfert haben, haben sie mir gezeigt, das ist der Weg. Ich bin ein Sünder, für meine Sünde muss Tod bezahlt und ich glaube, dass jemand stellvertretend das tut, dass der Retter wird kommen und wird mich erlösen. Das ist immer das Zeichen, das sichtbare Zeichen beim Opfern. Ja, vielleicht gibt es Fragen oder Ergänzungen. Lass uns nochmal unterhalten, so vielleicht ergänzen oder. Auf eine Tafel geben oder so auf einem Buch oder ein Blatt. Diese Gesetze werde ich in euren Herzen schreiben. Ihr werdet Lust haben, diese Gesetze zu erfüllen. Also in Christus Jesus haben wir durch den Heiligen Geist haben wir seine Gesetze oder dieses Gesetz der Liebe ist Erfüllung des ganzen Gesetzes. Ja. Die ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Und jetzt, wir sind jetzt fähig, das, was die Juden nicht fähig waren, aber wir sind aus uns selbst nicht fähig. Und deswegen ist unsere Gerechtigkeit nicht aus unseren Werken. Das ist durch sein Werk. Aber das war ja durch das Opfer schon angedeutet, dieses neue Bund. Dieser neue Bund war ja durch das Opfer schon angedeutet, dass das wird das wahre Lamm Gottes kommen, der die Sünden der Welt tragen wird. Und das ist der Sinn des neuen Bundes, dass jetzt auf Jesus das gelegt wird. So, ihr kennt ja diesen, habt ihr diesen Witz gehört, wo ein Geistlicher kommt, ein Religiöser kommt im Himmel und will da rein, ein Priester so, und der Engel sagt ihm, um hier reinzukommen, musst du 40.000 Punkte haben. Kennt ihr den Witz? Ne? Und der sitzt dann und schreibt alles auf, was er getan hat in seinem ganzen Leben, wem er gepredigt hat, wem er Gutes getan hat. Jedenfalls alles, was er wusste von seinem Leben Gutes, hat er aufgeschrieben. Und dann guckt der Engel über die Schulter und sagt, das alles sind 3 Punkte hier bei uns. Und der wird, der sagt, was, also wieso, was, wie geht das? Ja, ist halt so. Kommt jemand vorbei und schmeißt dem Engel auf den Tisch einen Zettel und geht im Himmel rein. Und kommt noch einer, schmeißt ihm einen Zettel auf den Tisch und geht im Himmel rein. Und der springt auf und sagt, haben die alle 40.000 Punkte? Nein, sagt er, die haben einen Gutschein. Dann macht er auf dieses Blatt und da steht 40.000 Punkte bezahle ich, Jesus. Also das Gesetz. Das Gesetz dafür, Jesus für uns. Das ist das Neue Testament. Das ist der neue Bund. Er wollte dann den Gutschein haben, ja, sagt er, ja, hier zu spät, du musst auf Erden den kriegen. Wenn du Jesus begegnest, der kriegt man nicht per Post. Ja. Die Grundlage zum Beispiel, ich war 10 Jahre Christ, ja, aber war immer, mein geistlicher Wachstum war immer so. Ich kann nicht so weiter. Ich ging immer hin und zurück, aufstehen, fallen, Buße tun, bekehren. So. Und ich wusste nicht besser. Aber weil ich diesen ganzen Zusammenhang nicht wusste, ich kannte alle biblischen Geschichten, aber mir war nie bewusst, ich habe das Evangelium, die schlechte Nachricht nicht verstanden. Ich dachte immer, ich bin, weil ich Schlechtes tue, bin ich schlecht. Aber als ich begriffen habe, hat Gott mir gesagt, irgendwann, was ich angefangen habe, ernsthaft zu suchen. Ich bin 3 Monate nicht mehr zum Abendmahl gegangen. Ich habe Gott gesucht. Ich habe nur auf den Feldern, weil ich abends bin ich gefahren oder am Sonntag und war den ganzen Tag mit Gott und verzweifelt. Ich habe manchmal stundenlang geheult, weil ich merkte, ich bin so verdorben. Ich sage Gott, warum? Dann habe ich kapiert, dass ich in Adam verdammt bin, weil ich Adams Natur habe. Meine Natur ist so verdorben. Warum? Sag Gott. Gott sagt, ein Hund, der ist ja ein Hund, weil er bellt ja, weil ein Hund ist, nicht umgekehrt. Er wird ja nicht zum Hund, wenn er anfängt zu bellen. Und du bist, genauso ist mit dir. Und dann sage ich, na Gott, aber dann bist du ungerecht. Warum beschuldigst du dann mich? Wenn ich als Sünder geboren bin und ich sündige, wenn das meine Natur ist, dann warum beschuldigst du dann mich? Das ist ja ungerecht. Ich kann ja nicht Ich kann ja nicht wie ein Schaf schreien, wenn ich ein Hund als Hund geworden bin. So, ja? Wenn das meine Natur ist, ja, Gott sagt, das ist so. Und ich habe auch nicht vor, aus dir eine Katze zu machen. Ich meine, aus dem Hund, aus der Natur ein anderes zu machen. Für mich, du strengst dich noch an. Du willst dich noch nicht aufgeben. Ich habe dich schon längst aufgegeben. Das war eine schlechte Nachricht für mich. Also ich habe schon keine Hoffnung auf dich. Du hast noch Hoffnung, besser zu werden. Ich nicht. Ja, wo ist denn Aussicht? Und dann habe ich erst begriffen, das ist überhaupt nicht mein Anspruch. Das ist ein Werk, das außerhalb von mir vor 2000 Jahren ist das schon passiert. Deine Gerechtigkeit ist, wo du noch nicht mal zu werden, vor 2000 Jahren auf Gott, ist schon erschaffen worden. Und wann konnte ich in das im Glauben reingehen, was ich selber nicht war? Und dann fing eine neue Ära an für meinen Glaubensleben. Nach 10 Jahren meines Glaubens fing ich an, geistlich zu wachsen, weil ich mich nicht mehr beschäftigte mit meinen Fallen und Aufstehen. Weil ich verstanden habe, in Jesus ist die Frage der Sünde endgültig geklärt. Und jetzt konnte ich mich konzentrieren auf andere Dinge, auf weiteres. Wenn diese Frage abgeschlossen ist, dann brauche ich mich nicht mehr kümmern. Nein, Golgatha ist abgeschlossen. Das geht nicht mehr rückgängig zu machen. Wow, dann war ich so befreit. Und dann nach kurzer Zeit habe ich dann den Missionsruf gehört. Also dann ging es jetzt um andere Menschen, weil ich 10 Jahre nur mit mich selber beschäftigt war. Und das ist so eine Grundlage. Wenn der Christ die nicht hat, der kann nicht vernünftig geistlich wachsen. Er wird immer launisch leben. Und wenn Gott seine Gebete nicht erhört und wenn Gott einen Strich macht durch seine Rechnung, dann ist er wieder für ein paar Monate nicht gebrauchbar. Und dann irgendwann rappelt er sich wieder auf und dann hat er wieder neue Erlebnisse und dann geht es wieder gut, bis er Erlebnisse hat mit Gott irgendwelche. Und wenn wieder alles nicht klappt, dann ja Gott. Aber das ist nicht die Grundlage.
André, wenn man das zum Beispiel erlebt hat, kann man das auch wieder vergessen? Oder?
Vielleicht. Ich denke nicht.
Ich meine, kann man das irgendwie, kann man in sein altes Leben wieder so reingeraten, dass man wieder sich selber quält oder sowas?
Selber sich wieder seine eigene Gerechtigkeit aufbaut.
Ja, sowas, ne?
Ich weiß nicht, ich denke nicht. Aber mag uns sein, aber ich kann das kaum glauben, dass sowas geht. Weil wenn der Mensch, wenn der aus dieser einmal raus ist, natürlich kann er wieder in Sünde fallen. Natürlich kann er wieder Mist bauen. Das ist alles möglich, solange wir auf Erden sind. Aber wenn er das einmal geschmeckt hat, weiß ich.
Als was betrachtest du das denn, was du noch vorher als Sünde gesehen hast, dann, weil Fehler oder
Schwierigkeiten
hat man ja trotzdem.
Bis jetzt bin ich ein Sünder.
Aber wie heißt das denn dann, wenn man weiß, dass er das vor 2000 Jahren eingelöst hat?
Das bedeutet, dass meine Gerechtigkeit hängt meine Gerechtigkeit hängt nicht von meinen Taten ab, sondern in Korinther 1 steht, er ist die Gerechtigkeit zu uns geworden, zur Weisheit von Gott, zur Gerechtigkeit und zur Erlösung und zur Gerechtigkeit ist er geworden. Und in ihm bin ich gerecht vor Gott, nicht aus Werken. Und deswegen, wenn ich Sünde tue, dann wird meine Stellung nicht kaputt. Also ich bleibe Sohn. Die Gerechtigkeit in Jesus bleibt. Weil ich habe ja auch unbewusste Sünden, tue ich, die mir nicht bewusst sind. Aber trotzdem bin ich gerettet. Trotzdem bin ich gerechtfertigt. Und diese Rechtfertigung gilt nicht nur für die vergangene Sünde. Gott vergibt mir, weil ich zum Beispiel, Gott vergibt mir die vergangene, die gegenwärtige und die Zukunft. Wenn ich unter Jesus komme, dann ist die Frage der Sünde geklärt. Zum Beispiel, ich habe mich damals so gequält, ich habe mich wieder gesündigt. Ich habe was Schlechtes getan, was Schlechtes geguckt. Ich habe was Schlechtes getan und dann habe ich wieder mich verdammt. Und dann habe ich wieder Buße getan vor Gott, dann habe ich wieder im Glauben die Vergebung angenommen. Und dann, aber dann später kam es wieder, ja, zu einem Verdammnis. Und dann habe ich gesagt, Gott, und ich merkte, ich komme nicht raus. Habe ich gefragt, kannst du auch befreien oder vergibst du nur Sünden? Oder kannst du auch von Sünden befreien, von bestimmten Sünden? Sagt Gott, wenn den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ja, dann habe ich das nicht erlebt. Weil ich habe immer das erlebt, dass du vergibst, aber nicht, dass du befreist. Und dann, aber das war alles ein Erlebnis, das war alles eine Zeit, wo dieses Ganze ganz neu bewusst wurde. Und dann habe ich gemerkt, guck mal, dass die Gerechtigkeit ist in meiner Identität mit Jesus. Ich brauche das, auch wenn ich nicht bewusst gesündigt habe. Brauche ich das genauso, als wenn ich bewusst gesündigt habe. Und als ich mich wieder gefallen bin, dann habe ich Gott gefragt, Herr Gott, ich machte mich wieder verrückt. Ich habe zum Beispiel gefastet. Jede Woche habe ich gefastet, Freitag immer. Aber das hat mir nicht geholfen. Hat mich nicht frei gemacht. Ich habe, weiß, auf Silvester einmal gefastet, 3 Tage. Alle haben gefeiert, ich habe gefastet. Ich habe, also ab dieses Jahr, Gott, wird alles anders. Nach einer Woche war alles vorbei wieder. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht der Schlüssel. Und Gott sagte zu mir, weißt du, das alles, was du jetzt tust, ich habe das gewusst, als du dich damals bekehrt hast, wusste ich das schon alles. Ich bin ja ein allwissender Gott. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du damals wusstest schon, wie hast du mich damals vergeben? Ja, Gott hat gesagt, ich habe dir damals angenommen und vergeben. Ich wusste, was in einem Jahr passiert, was in 10 Jahren passiert. Ich wusste das, aber ich habe dich trotzdem angenommen. Du hast mich jetzt nicht überrascht. Ach so. Wie ist das dann? Ja, weil als du in Christus angenommen hast, als du in Christus kamst, wenn du an Christus dein Herr geworden, dein Heiland geworden wurde, war die Frage der Sünde geklärt für mich. Weil ich lebe nicht in der Zeit. Alles, was geschieht und was geschah, das ist alles in Jesus. So, dann dachte ich so, dieser Gedanke hat mir, dachte ich so, jetzt werde ich mal keine Schuldgefühle haben. Ich werde sündigen und überhaupt keine Schuldgefühle mehr haben und werde einfach in Sünde leben und alles okay. Und ich habe erstmal diesen Gedanken verdrängt. Und habe ich mich so angestrengt, wie ich noch nie mich angestrengt habe. Und dann gab es immer noch nichts. So, dann war das wie Paulus, als die da im Sturm, nee, wie Jona, als die im Sturm kamen, ja. Und dann sagten sie, schmeiß den raus aus dem Bohr. Und da hatten sie so einen Schreck. Und dann haben sie aus aller Kraft versucht, steht geschrieben, allerletzten Kraft, und kamen nicht weiter. Dieser Gedanke, mich einfach aufzugeben, also keine Anstrengungen mehr zu tun, dass das in Jesus schon alles vollbracht ist, das hat mich erstmal gefuscht. Aber dann hat Gott mir noch eine Runde drehen lassen. Und hat gesagt, hat es funktioniert? Nee. Ja, dann lass dich fallen. Und hör auf mit Anstrengung. Das ist, also dann habe ich einfach mich gesagt, gut, Jesus, dann nehme ich das so an. Ich bin in Christus rechtfertigt. Ich bin befreit. Und dann habe ich das erste Mal das laut gesagt in einer Jugendstunde. Hat mich selber erschreckt von meinen Worten, dass ich frei bin in Jesus. Aber das hat mich nicht in eine Gleichgültigkeit gestürzt, dass ich gleichgültig bin. Das hat mich umgekehrt. Das hat so ein dieses Vertrauen und diese Wahrheit, das hat so einen Schwung in mir gebracht. Ich hatte nur noch Hunger auf Jesus. Und ich habe nicht mehr mich beschäftigt mit meinen Sünden. Und nach 3 Monaten habe ich gemerkt, das kommt überhaupt nicht vor mehr. Weil ich habe mich immer auf das konzentriert. Ich habe das einfach stehen lassen. Ich habe gesagt, egal. Und so wie eine Frau sagte auch heute, die hat immer so ihr Recht, immer mit Streit, eine russische Frau, die sagte, wow, wenn ich betrogen wurde, habe ich so einfach so reingeknallt und die hat so einen Charakter. Und gestern sagt sie, ging ich, da wurde ihr was abgeschnitten und ungerecht, die musste da bei den Behörden was. Und die hat schon alles vor und stand da vor den Behörden und die sagen, ja, das bekommst du jetzt nicht mehr und so. Und ich stand, ich konnte kein Wort sagen und okay. Ging ich nach Hause und ich erkannte nicht mehr mich selbst. Das war so übernatürlich, weil ich war so still und habe nicht ein Wort gesagt. Und so merkst du dann später, dass plötzlich, weil du mit diesem dich erfüllst, das ist ein Gesetz der Verdrängung. Du erfüllst dich mit Jesus, mit diesem Opfer identifizierst du dich. Und dann merkst du plötzlich, dass Jesus ist der, das verändert. Nicht du aus deiner Anstrengung. Nicht, dass du jetzt freiwillig eine Genehmigung hast, wie Paulus sagt. Lass uns dann sündigen, damit die Gnade größer wird. Und das sei ferne, sagt er. Aber das wurde dann so ausgelegt bei ihm auch. Dieses alles hat ihre Fundament hier an diese am Wort hier. Hier sind die Grundlagen für das Leben im Geist und für den Sieg und für die ganze Spektrum der Erlösung. Liegt in diesem Fundament. Gesundheit. Ich weiß nicht, ob ich geantwortet habe auf deine Frage, vielleicht war das
doch
noch anders.
Also ich denke dann quasi, die Hingabe an ihn ist dann quasi wie, man gibt sich dadurch auf und kann ihm dann folgen, sozusagen.
Dann bist man selbstlos.
Genau. Und darum hat man dann so Hunger auf ihn. Ne?
Ja, weil du das nicht mehr dein eigenes was.
Der dann quasi geschieht sein würde, ne?
Ja, und das gehört auch zur Selbstlosigkeit. Man sagt selbstlos, ja, wenn man alles gibt und so selbstlos ist. Aber eine Seite von Selbstlosigkeit ist auch, dass du dich nicht mehr anstrengst, dich selbst gerecht zu machen oder gut zu machen. Und ich konnte das, ehrlich gesagt, damals in der Gemeinde in Russland, wo ich war, das war das Thema, ich konnte mit keinem darüber laut reden. Weil die würden mich alle ausschließen und verrückt halten. Für sowas, jeder strengte sich an und wir waren immer gelernt, die ganze Theologie war pass auf, das war die Theologie, die wir, oder die ganze Lehre, die wir.
Dann würde das ja auch bedeuten, dass man dann auch keine Angst mehr vom Teufel haben muss, weil man ja dann nur noch in ihm ist oder sich nur noch ihm hinwendet, dann ist er zwar meinethalb noch da, aber im Grunde für mich ja nicht mehr Bestandteil meiner.
Der hat keinen Anteil an dir mehr.
Genau, der hat keinen Anteil mehr.
Natürlich, praktisch sind wir dann auch nicht immer, vielleicht, aber immer auf diesem Glaubensniveau. Aber wir kommen immer wieder zurück dazu, weil das wird dann so eine Glaubensübung oder so. Ne?
Ja, dann soll er diese Gnade der Erlösung mir auch schenken.
Die hat das schon auf Golgatha gemacht.
Ja, gut. Ich habe nicht gemerkt.
Ich weiß es, als damals die Jungs zu mir kamen, nach der Jugendstunde. Ich hatte so eine Angst. Da kamen die rein zu mir, 5 oder 6 Jungs in meiner Bude. Ich habe gesagt, André, was du sagst, stimmt das? Ich sage, ja. Weißt du ganz genau? Ich sage, hier, das steht geschrieben. Können wir das auch erleben? Ich sage, ja, wahrscheinlich. Und die haben alle möglichen sexuelle Probleme, Selbstbefriedigung, alles mögliche, verschiedene andere Dinge, Pornografie, da gab es nicht so viel hier Pornografie, aber gab es auch, alles mögliche gab es, auf was so junge Leute reinfahren. Und ich sagte, was ihr erzählt, das ist mir bekannt, ihr erzählt, ihr kommt von keinem anderen Planet, ich bin genau von diesem gleichen Planet. Und ich bezeuge, dass Jesus befreit. Und ich weiß nur eins. Ich will nichts mehr erfahren. Ich weiß nur eins. Jesus befreit. Und dann haben die das Gleiche erlebt. Auch, ja? Aber ja, jeder sehr persönlich. Das ist nicht so, du hast eine Formel und dann, wenn du die Formel kennst, dann funktioniert alles. Das ist eine persönliche Hingabe, persönlicher Weg mit Jesus, persönliche Hingabe. Ja? Jeder erlebt das nicht nach dem Vorgesagten. Ich wünsche keinem die Wüste, das war ein Jahr wahrscheinlich, die ich eine schreckliche Krise in meinem Glauben erlebt habe. So, dass ich wollte nicht mehr so leben, wie ich gelebt habe, 10 Jahre. So, also ich war errettet. Ich wusste, dass Jesus mein Retter ist. Aber ich hatte nur gesagt, ich habe so viel Christentum, ich habe genau so viel Christentum, um mich zu quälen. Ich habe zu viel, um frei zu sündigen und nicht mich zu quälen. Weiß ich schon zu viel. Die Welt, die kennt das nicht und geht ihren Weg und macht sich lustig und froh. Ich wusste schon zu viel, ich kannte schon das, aber ich hatte nicht zu wenig, um in der Freiheit zu leben. Oder wusste oder erkannte zu wenig. Ja, ihr müsst langsam noch wahrscheinlich gehen. Ja? Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr habt. Aber wir machen eine Gebetsgemeinschaft.